Joshi, wir müssen uns entschuldigen. Wir müssen uns entschuldigen. Ich weiß zwar, also eigentlich schulden wir niemandem was. Aber Leute haben gefragt, warum wir lange keine Folge aufgenommen hatten. Letzte Folge kam am 1. Juli raus. Ja. Ich fange jetzt einfach so direkt die Folge an. So. Ja, Leute, wir hatten uns gestritten.
Wir hatten Streit, ja.
Jetzt haben wir uns versöhnt, 400 Monate später.
Ja, ja, wir haben kein Wort mehr miteinander geredet.
Sowieso, aber wir waren zwar so zusammen im Urlaub so, aber.
Ja, ohne reden.
Ja, ja, so
wie es so gibt. Zwei Leute, ne, die zusammen.
Nein, sind. Wie so Pärchen, die schon Urlaub gebucht haben, sich aber getrennt haben.
Und davon oder sich eigentlich trennen wollen, aber es noch nicht können.
Weil die haben ja den Urlaub.
Wegen dem Urlaub.
Und davon gibt es ganz schön viele, ich kenne ganz schön viele, die schon sowas gemacht haben.
Was geht ab?
Ja, genau. Ja.
Hey, ich freue mich, dass wir heute hier sind.
Ich war schon so lange nicht mehr hier, dass mir gar nicht aufgefallen ist, dass es hier anders aussieht bei dem Studio.
Es ist sehr, sehr viel Zeit vergangen. Aber klar, wir haben ja jetzt nichts gemacht. So, wir haben natürlich weiter gehustelt. Wir haben Content gemacht, aber so ein bisschen anderen Content, wie den Podcast-Content. Und eigentlich, um ehrlich zu sein, jetzt mal Spaß
ich beiseite. Ich weiß, warum wir haben ab 1. Juli nichts mehr, wir haben viel mehr Run-Club-Sachen gemacht.
Ja, ja.
Da war ja das Event, denk mal nach, ne? Das Event Mitte Juli in Schwenningen. Dann Öschberghof-Event, das sind ja alles Sachen, die waren alles nach der letzten Folge, ne?
Ja, wir haben so viel Run Club gemacht und jetzt ist Run Club wieder ein bisschen mehr Pause so, jetzt ist da wieder ruhiger. Jetzt können, und halt unseren ganzen Instagram-Content und ne? Und jetzt können wir wieder eine Folge machen. Jetzt haben wir uns gerafft. Wir hatten auch beide ab und zu mal so einfach keinen Bock so. Kann ich auch ehrlich sein, so, ich habe einfach nicht die Motivation gehabt, jetzt wirklich wieder eine Folge mich hinzusetzen, zu schneiden, bla bla bla, weil es ja doch immer sehr, sehr viel Arbeit ist und ich halt so viel zu tun habe.
Ja, ja, und Joshi macht es noch ohne KI. Er ist noch ein ehrlicher Handwerker.
Ja, ich schneide mit KI funktioniert nicht so gut, also das ist noch nicht so ausgereift auf jeden Fall und deshalb, ja Leute, saugeil, wir sind auch heute nicht alleine.
Ja.
Sollen wir schon unseren Gast vorstellen heute? Bist du ready?
Ja,
wir haben heute da eine Person, auch bist du Filling? Du bist ja nicht direkt aus Filling in Schwenningen, aber du hast hier lange gewohnt, ne? Er ist Filmproduzent, äußerst erfolgreicher Filmproduzent. Hat ich habe auch schon das ein oder andere Projekt mit ihm zusammen gemacht. Er hat Filme auf Netflix. Er hat Filme, die laufen im Fernseher. Er hat Filme, die laufen jetzt bald am Donnerstag, diesen kommenden Donnerstag, am 4. Dezember im Kapitolkino. Und ja, Nico Gersbacher, was geht ab, Alter? Wie geht's dir? Wir haben uns auch so lange nicht mehr gesehen. Was läuft?
Ja, hi zusammen. Danke für die nice Introduction. Ist schon ein bisschen her, dass ich hier war. Also ich glaube,
Das letzte Mal warst du hier in diesem Studio, da haben wir an diesem Horrorfilm geschnitten.
Stimmt, an unserem gemeinsamen Horrorfilm.
Stimmt, den hast du ja auch gemacht, ne? Mhm. Stimmt.
Legendärer Film, guckt ihn euch an.
Den gibt's auf YouTube, ne? Ja. Last Screening,
genau.
Unter dem Account Übergrafisch,
genau,
ne?
Genau, Nico from Übergrafisch habe ich den jetzt umbenannt. Genau. Mhm. Das war ja einfach ein geiles Projekt, das ja so entstanden ist, dass du mich hier rumgeführt hast. Mhm. Und hier unter, wo jetzt die neue Disco oder ja, wo ihr da so schön umgebaut habt, da stand ein fucking Gynäkologiestudio. Und er hatte mega den Horror-Vibe und dann habe ich was geschrieben und da ist der Film draus entstanden. War echt nice. Ja.
Ey, weißt du, was mit dem Gynäkologie, habe ich dir ja jemals erzählt, was mit dem Stuhl passiert ist?
Nee.
Also kurz zur Backstory. Als wir dieses Gebäude, ich weiß auch nicht, ob ich es jemals im Podcast erzählt habe, aber ich war mal stolzer Besitzer von so einem gynäkologischen Stuhl. Ne?
Privat.
Also quasi, als wir damals dieses Gebäude hier gekauft haben, dieses Kapitolgebäude, stand hier halt so ein Stuhl da. Das war auch richtig gruselig, weil da unten, das war eine Müllhalde quasi, ein abgefuckter Lagerraum und mittendrin stand dieser Stuhl. Für die Leute, die nicht wissen, was das für ein Stuhl ist, das ist halt ein wie so ein riesiger weißer Stuhl, wo du halt quasi so zwei Dinger hast, wo du deine Beine drauflegen kannst, die es halt immer gibt bei so Frauenärzten so. Mhm. Stand hier und da hat er den Film gesehen und hat er direkt im Kopf, dass er daraus einen Film drehen muss. Aber ich habe schlechte Nachrichten, wir haben ihn jetzt leider verkauft. Und das war ein echt Krampf, Alter. Hast du schon mal versucht, Gynäkologen, hast du schon mal versucht, irgendwas in die Richtung zu verkaufen? Ich krieg sehr dubiose Anfragen. Auf jeden Fall hatten wir den dann
aber
in einem anderen.
Aber wieso hat der den verkauft? Das wäre doch
ja,
jetzt.
Ey, der,
das wäre irgendwann mal. Hättet ihr ausstellen können.
Ja, aber
oder
wohin?
So,
aber wohin damit? Das ist auch irgendwie eklig. Weißt du, du willst, ja. du kannst den Stuhl, du kannst ja sowas nicht verkaufen, irgendwie in deinen eigenen vier Wänden so, weil da kommen, also Leute, die sowas anfragen, so, ich will jetzt niemanden irgendwie schämen oder sowas, weißt du, soll ja jeder da seine Fetisch haben und so, bla bla bla. Aber du kriegst halt schon dubiose Anfragen, so, ne? Und dann haben wir den auf jeden Fall in irgendeinem Lager bei Deislingen gehabt, da rumstehen, dann kamen dann halt irgendwie die Leute und sich, und dann kam einer. Und wollte den dann kaufen, hat mir dann auf eBay geschrieben, also auf Kleinanzeigen geschrieben. Und dann kam der da angefahren mit seinem Auto, ne, irgendwo, das Lager war irgendwo hinter einem Feld, hinter irgendwelchen Wäldern, bla, ganz weit, nirgendwo kam der da angefahren. Ganz, mit so einer ganz hohen Stimme hat er so, geredet und so, ja. Und dann hat er gefragt, ob er würde sich den Stuhl gerne anschauen und so. Na klar, dann bin ich mit ihm zu dem Stuhl und hat gesagt, ja, er würde ihn gerne kurz austesten. Ich dachte, alles klar. Und ey, dann hat er diese Fußdinger gepackt und hat da dran rumgerüttelt, um zu gucken, ob die stabil sind und so, ne. Also wirklich ganz, also war schon gruselig, oh so. God, okay. Also war schon eine Erfahrung wert. Aber im Endeffekt hat er tatsächlich nicht den ganzen Stuhl, sondern nur die Fußhalter mitgenommen.
Darf ich eine Sache fragen? Sah aus wie ein Arzt, der das beruflich einfach...
Nein, das war kein Arzt, der das für seinen Beruf braucht. Okay. Ja, ey, voll vom Thema abgeschnitten.
Das ist so, ich habe mir jetzt nicht vorgestellt, dass die Podcast-Folge so anfängt.
Ja, vor allem die erste nach fünf Monaten. Jetzt wissen wir auch wieder, auf welchem Niveau wir hier wieder sind, uns befinden. Ja, auf jeden Fall, heute geht es vor allem um dich, nicht um irgendwelche Stühle. Wir wollen ein bisschen darüber erfahren, wie es einfach so ist als Kinoproduzent. Also was ist deine Berufsbezeichnung?
Also ich habe ja auch eine eigene Firma, Übergrafisch heißt die. Und ich würde jetzt mal sagen, Berufsbezeichnung Filmemacher würde ich es mal nennen. Und darunter halt Filmregisseur, also Regisseur, Produzent. Im Moment studiere ich auch noch an der Filmakademie in Ludwigsburg und da heißt mein Studiengang Executive and Line Producing. Also ich habe danach ein Diplom in Produktion, Filmproduktion praktisch.
Ja, also du darfst das jetzt ja auch jetzt nicht verwechseln mit dem Produzenten von Musik quasi, der halt, also ein Musikproduzent, da gibt's ja zweierlei Produzenten quasi. Einmal den Produzent, der so ist so ein bisschen neuerer Begriff, der so Beats macht und so, der Producer. Aber früher waren ja Musikproduzenten eher einfach die so ein bisschen das Geld verwalten und so, ne, in dem Projekt.
Also Management.
Ja. Ist das so eher dann eher also, so dein, also was genau, was macht jetzt ein Executive, ein ausführender Produzent?
Oh ja, jetzt steigen wir schon krass tief ins Thema ein.
Also für so einfach erklärt.
Also ein Produzent macht eigentlich schon auch eher, sage ich mal, das Management, die Organisation und guckt, dass ein Film von Anfang bis Ende produziert wird. Mhm. Und da gibt es halt dann verschiedene Abstufungen. Also im Englischen, also es ist ein bisschen schwierig, die Bezeichnung. Also da muss man echt so trennscharf unterscheide. Also im Englischen Producer ist praktisch der Produzent vom Film. Im Deutschen ist der Produzent eigentlich fast immer auch eine Firma, wo dahinter steht, wo halt dann sozusagen die Rechte am Film hat und aber auch das Risiko. Also kann man sich vorstellen, wie ein Unternehmen, wenn du das aufbaust, gehört dir dann das Recht an einem Produkt, aber du hast halt auch das Risiko, falls was schief geht. Und was ein Produzent eigentlich so macht, ist, dass er am Anfang halt zum Beispiel, ich finde irgendwo eine Story oder jemand kommt zu mir und sagt, ey, das wäre doch eine geile Story und schreibt dann ein Drehbuch da oder sagt, ich habe ein Exposé oder ein Treatment und dann ist so die Aufgabe vom Produzent, das zu optionieren, dass er dann sagt, okay, ich glaube an das, jetzt schreiben wir mal ein Drehbuch. Dann entwickelst du das Drehbuch und dann stellst du so das Package zusammen, nennt man das. Also, dass du dann guckst, okay, wer könnte der Regisseur sein, wer die Schauspieler. Und dann machst du ein Package, das möglichst interessant ist, auch für Förderungen, für Sender, also dass du zum Beispiel sagst, nimm mir zum Beispiel mit vielleicht einem Namen, die jeder kennt, du hast eine Story über Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino, Regisseur, Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, Schauspieler, Margot Robbie, dann hast du ein Package und dann gehst du irgendwie zu Geldgebern und sagst, ich will den Film produzieren und dann sammelst du das Geld ein. Also das ist auch ein ganz großer Teil vom Produzent, dass er halt für die Finanzierung zuständig ist. Und wenn es dann so in die Vorbereitung geht, in die Pre-Production, in den Dreh, je nachdem, also ein Executive Producer ist dann ganz nah dabei, also dass der auch wirklich sagt, okay, ich manage dann Stuff, manchmal wird es dann aber auch abgegeben. Wie gesagt, es kommt dann auf die Position an und Film ist ja immer Teamarbeit, das heißt, auch je größer der Film ist, desto mehr Leute brauchst du.
Und es gibt so viele Leute bei Filmsets, es ist unfassbar, so wie da rumgewuselt wird. Also ich war jetzt schon bei einigen Filmproduktionen dabei und da wird ja die ganze Zeit gewuselt, dann wird 2 Minuten gedreht und dann wird wieder gewuselt. So, ist brutal. Du machst eigentlich den ganzen Tag, also vor allem als Soundguy, als Tonmann, du machst den ganzen Tag nichts. So, die ganze mit irgendwelchen Leuten chillen. Laber, belangloses Zeugs labern.
Ja, so ist es ja auch nicht. Also ich meine, das ist schon auch sehr wichtig. Du musst vorbereitet sein, du musst wissen, wie die Szene, also was die Szene
ja,
ist.
Aber im Endeffekt ist es trotzdem immer so, als Soundmann musst du eigentlich immer nur gucken, dass du niemanden nervst. So, ja, dass du nirgends die Angel ist, dass man dich einfach nicht sieht.
Ja.
So.
Also ich würde jetzt mal ein bisschen für die Soundguys in die Presse springen auch und sage, das ist einer der schwierigsten und undankbarsten Jobs am Set, weil wenn du deinen Job gut machst, dann fällt es niemandem auf. Mhm. Aber wenn der Ton scheiße ist, dann ist der Film
und der Ton ist halt
verkackt sozusagen.
Und heutzutage ist ja so, also es wird ja viel mehr Wert auf Bild gelegt und deshalb wird der Sound oft vernachlässigt. Das fällt jetzt nicht auf in synchronisierten amerikanischen Filmen und so, aber wenn man sich Filme halt so im Originalton anhört und so, dann ist der Film oft auch kacke. Ja, der Sound oft kacke. Ja, wie auch immer, das heißt, du bist quasi so der Chef, der so alles, der CEO, der so seine Angestellten und so ein bisschen steuert und guckt, dass irgendwie Geld stimmt und bla bla bla.
Zum Teil, also ich würde es mal so sagen, im Moment, also man muss glaube ich auch unterscheiden, Spielfilm und Dokumentarfilm. Mhm. Ich produziere ja auch viele oder produziere oder co-produziere viele Dokumentarfilme. Mhm. Und bei Dokumentarfilmen hat man natürlich traditionell ein kleineres Team, dass man sagt, okay, man hat vielleicht 5 bis 10 Leute so im Kernteam. Und da ist das alles noch ein bisschen freier, ein bisschen flexibler, was ich auch sehr mag an Dokumentarfilmen. Und ja, da arbeiten wir eigentlich zusammen, aber das sind dann auch verschiedene Teams, weil du arbeitest ja nicht immer im gleichen Team an einem Film. Und je nachdem, was das Team dann halt braucht, also habe ich schon, sage ich mal, viele Rollen gemacht, entweder nur so Creative Producer, also Tipps zum Inhalt, zur Story, zum Schnitt, aber jetzt auch schon Executive Producer, wo ich dann wirklich auch geguckt habe, so dass das Team geführt wird oder dass irgendwie halt ja sozusagen der Film vom Anfang bis zum Ende auch entsteht und irgendwie in den verschiedenen Phasen halt das so Ganze ein bisschen gelenkt oder versucht zu lenken. Oder bei 1-2 Filmen war ich jetzt auch mal, ich sag mal so, nur oder in Anführungszeichen der größte Teil war so, dass ich die Crowdfunding-Kampagne übernehme, weil wir auch eigentlich bisher fast jeden Film auch teilweise mit Crowdfunding finanziert habe. Und dann sozusagen das so mein Hauptteil war, wo ich dazu getan habe, so dass halt die Crowdfunding-Kampagne erfolgreich über die Bühne kommt und dass da dann halt ein bisschen Geld da ist für den Dreh. Und ein ganz wichtiger Punkt ist halt auch eben, dass man auch schon vor dem Dreh oder sage ich mal, eigentlich schon in der Pre-Production die Auswertung mitdenkt. Also wo wird der Film dann laufen und wie kann der Film viele Zuschauer erreichen?
Was mich natürlich interessiert und bestimmt viele Leute auch, wenn du jetzt sagst, so Crowdfunding und Budget einsammeln und so, was sind das dann für Summen? Ich meine, du musst ja so viele Leute bezahlen und du machst ja vor allem lange Filme, ne? Du machst ja nicht nur irgendwelche YouTube-Kurzfilme, sondern du machst es ja auf professionellem Niveau und auch 90 Minuten und sowas, ne? Und ihr seid ja quasi, also ich habe den Film von dir gesehen, der auch im Kapitol lief, dessen Name mir gerade nicht einfällt.
Dear Future Children,
genau. Top Film, aber wirklich, da begeben sich ja quasi Leute in Lebensgefahr für so einen Film. So, ne?
Ja.
Da geht, fass mal in drei ganz schnellen Sätzen zusammen, um was der Film geht, weil er ist wirklich interessant. Gibt's den noch auf Netflix?
Der ist jetzt nicht mehr auf Netflix, also in Deutschland. Aber man kann ihn sich also
illegal runterladen?
Nee, nein. Ach so. Das möge man nicht so gern. Okay. Aber man kann ihn sich, glaube ich, auf Google und auf Amazon Ausleihe, Kaufe, angucke. Mhm. Da geht es um drei junge Aktivistinnen, die einfach sehr viele Opfer für ihren Aktivismus bringen. Eine in Kiele, eine in Hongkong mit den Demokratieprotesten und eine aus Uganda mit Klimawandel. Und der Film zeigt oder porträtiert die eigentlich und zeigt, was die eigentlich alles aufgebe für ihre Sache und was die bereit sind, auch zu tun. Ja,
ja, ja. Ja, weil du hast so bei Aktivisten oder bei Leuten, die sich ja für eine bestimmte Sache einsetzen, nicht vergessen, dass sobald du halt über eine gewisse Grenze drüber gehst, so du entweder jeden Tag auch mit dem Tod rechnen kannst oder du wirst, es sind ja auch so Kleinigkeiten, ne, so keine Bank nimmt dich mehr auf, vielleicht keine Krankenkasse, weißt du, sobald dein Name irgendwie sag ich mal, nicht verdreckt ist, aber so befleckt ist halt mit einem gewissen Thema, dann bist du ja auch für manche einfach ein zu hohes Risiko, ne?
Mhm. Jetzt, ja, ja, du darfst auch nicht mehr in alle Länder.
Du siehst also, ja jetzt auch in Deutschland zum Beispiel mit zum Beispiel der AfD als politische Partei, ne, die sehr kontrovers sind, sehr, sehr laut. Sobald du dich zu der irgendwie positionierst oder du irgendwie AfD-Anhänger bist, dann wollen ja 90% auch nichts mehr mit dir zu tun haben. Okay, sind wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber so ich habe jetzt erst gestern wieder irgendwas gelesen mit irgendwie Rossmann tritt aus dem Familienverband aus, weil die sich nicht von der AfD distanzieren. Das sind ja so Kleinigkeiten.
Fritz Kohler auch und so.
Ja, ja, sind ja so Kleinigkeiten, ne? Und das, wenn du das als Privatperson halt machst und dann halt
und dann auch noch in solchen Ländern,
Ländern,
wo du dann wirklich Angst hast, dass du halt einfach umgebracht
wirst. So
die Angst musst du jetzt nicht unbedingt haben in Deutschland, dass du umgebracht wirst, wenn du dich gegen irgendwas stellst.
Also aber so hast du ja bei dem Charlie Kirk ja auch gesehen, ne? Der war einfach eine Lounge in Amerika, wurde einfach erschossen, live. Also sind ja so, und dann halt also Hongkong, Uganda und Kiele, ne? Und gerade so Uganda habe ich keine Ahnung, aber Hongkong so, ne? Wo halt so kurz, oder beziehungsweise, nee, eigentlich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Hongkong ist zwar irgendwie ein eigenständiges Land, wird aber so schattenregiert von China praktisch, ne? Und die Leute demonstrieren praktisch dagegen, weil die Politiker, die irgendwie für Unabhängigkeit stehen, irgendwie doch alle chinesisch Spitzel sind, so, ne?
Also das war ja eine britische Kolonie und es hat immer geheißen, oder das wurde dann übergegeben sozusagen nach China. Oh, das genaue Datum weiß ich jetzt nicht, aber es hat immer geheißen, so ein Land, aber zwei Regierungen praktisch. Mhm. Und 2019 hat man einfach gesehen, dass China immer mehr so die
bestochen hat, ne?
Nee, die Demokratie einfach unterwandert oder gesagt hat, okay, wir gliedern das jetzt wirklich so richtig nach China ein. Und die Pepper, Codename, eine unserer Aktivistinnen, die hat da halt eben für die Freiheits- oder Demokratiebewegung gekämpft. Und das war schon auch echt krass, weil sie hat da sehr viel riskiert und Freunde von ihr, also sehr gute Freunde von ihr, sind ins Gefängnis gegangen für 10 Jahre, einfach nur, weil sie protestiert habe.
Naja.
Und das ist schon also krass. Und auch natürlich bei den Protesten selber gibt es natürlich auch Gewalt dann von der Polizei. Und gibt es dann schon auch krasse Szenen. Und, aber du musst halt, also wenn du so dir China zum Feind machst oder China zum Feind hast, dann musst du halt auch mit Hackerangriffe rechnen oder mit
Mit allem,
mit ziemlich viel, ja.
Ja, aber du hattest ja dann auch du hast ja China quasi zum Feind gemacht, wenn du so einen Film produzierst, oder?
Ja, also ich meine, wir haben es ja nicht alleine produziert, das war ja noch mit Knight Runner Films und Schubert Film und Loki Film aus Großbritannien. Und Franz Böhm, der Regisseur, der hat das auch super gemanagt, gehandelt. Aber ich weiß, dass er und unser Kameramann natürlich jetzt nicht mehr nach China reisen sollte. Mhm. Und es hat geheißen, oder uns wurde gesagt oder nahegetragen, auch alle vom Team nicht mehr, weil das natürlich, ja, weil es dann so, okay, vielleicht irgendwo die Chance halt gibt, kommt mal wieder zurück, irgendwo
ja,
stehen
und kann, ja, eben, es kann ja einfach nur sein, dass das vor allem bei so einem System, die auch die eigene Bevölkerung relativ sehr viel Kontrolle haben, sage ich mal, die haben ja CCTV-Footage überall, haben ja diese Social Security,
Social Credit,
Credit Score, System, genau, genau, ja. Also das ist ja auch eine ganz andere Dimension und dann, also auch bei den Aktivisten, sondern das ist ja kein Lifestyle mehr, das ist beziehungsweise nicht so ein Hobby, du machst so 9-to-5 und dann abends gehst du noch ein bisschen auf die Straße und dann dein ganzes Leben richtet sich danach aus. Also es ist eher ein Lifestyle so, ne? Ja. Und eben, dann, also ich kann mir auch vorstellen, ne, jeden Tag, wo du irgendwie aufwachst, so bist du froh, so, weil eben Freunde verschwinden, Freunde kommen ins Gefängnis, das kann dir natürlich jeden Tag ja auch passieren, so, ne? Also du hast auch eine ganz andere so Awareness in deinem Leben, so.
Ja. Und das ist halt, also bei Dokumentarfilmen halt oft so, dass da halt auch, also dass da reale Leute dahinter stehen und du auch aufpassen musst, wie du sie jetzt, oder dass du mit ihnen besprechen musst, wie du sie darstellst im Film, weil es kann schon auch durchaus sehr gefährlich dann werden für die Protagonistin. Ja, und um vielleicht nochmal auf deine Frage von vorher zurückzukommen mit Geld und mit ja, wie viele Leute das dann sind und so. Und also beim Dokumentarfilm ist halt auch oft so, dass das halt auch ein Herzensthema ist. Also zum Beispiel auch gerade bei Blackwater Green Gold, kommen wir vielleicht gleich noch dazu.
Ja,
aber das ist dann halt auch oft ein Herzensthema vom Regisseur und auch von den Produzenten, wo du dann halt auch, sag ich mal, bereit bist, unbezahlte Arbeit reinzustecken, sag ich mal. Und vielleicht erst später bezahlt wirst und auch sozusagen in Vorleistung, in Eigenleistung gehst. Und wenn du jetzt, naja, ich sag mal so ein normales Budget für einen 90-Minute-Kinodokumentarfilm liegt so bei, wenn du es jetzt wirklich normal berechnen würdest, ne, liegt so bei 250 bis 1000 bis 1 Million, 1,5 Millionen hier in Deutschland. Zum Vergleich so ein Tatort, also so 90-Minute-Tatort, die ja auch, ne, die haben ihre Teams und die ganzen Drehabläufe sind top eingespielt und so, aber so ein 90-Minute-Fernsehfilm kostet in Deutschland so 1,8, 1,9 Millionen.
Ja,
ja. Aber da werden halt die Schauspieler auch deutlich höher bezahlt, ne?
Genau.
Ja, dann kriegt er so einen Schauspieler. Also ich weiß nicht, wie es denn jetzt in Deutschland ist, aber das kennst du ja, jetzt zum Beispiel bei Stranger Things habe ich es nochmal gesehen, sondern wie viel jede Person pro Folge bekommt. Ne? Das sind bei manchen 1 Million, ja, 1,5 Millionen pro Folge.
Das ist in Amerika sowieso nochmal was anderes. Also in Amerika ist alles, was wir hier in Deutschland machen, oder viel, was wir hier in Deutschland machen würde an Filme, ist halt in Amerika Low Budget oder No Budget. Weil da ist halt 10 Millionen Euro Low Budget. Also,
ja, da kostet eine Folge 10 Millionen wahrscheinlich so, ne?
Ja, durchaus.
Eine 60-Minuten-Folge.
Und deshalb kannst du halt auch manchmal mit Dokus, also was mich so reizt, ist, dass du sehr viel bewegen kannst und du kannst auch super cinematische Dokus machen, wo mega aussehen, mit einem kleineren Team. Und dann halt dir auch manchmal Zeit nehmen, das länger. Also hier bei Blackwater Green Gold war Axel zum Beispiel 2 Jahre in Mexiko, um das zu filmen. Du kannst ja dann auch manchmal länger Zeit nehmen. Und du brauchst halt vielleicht erstmal nicht so viel Startkapital, um anzufangen.
Na, theoretisch brauchst du eigentlich gar kein Startkapital, wenn du einen Film machen willst.
Du brauchst eine Kamera.
Du brauchst eine Kamera. Jeder hat ein Handy. Die kann mindestens 1080p filmen, also Full HD. Und damit kannst du theoretisch deinen eigenen YouTube-Film starten, so, ne? Weil Upload ist kostenlos, schneiden kannst du selber beibringen.
Du musst dich halt selber irgendwie finanzieren, so.
Genau.
Ja, ja, aber
ja, gut, natürlich, dann ist die Frage, auf was für ein Niveau, es ist ja jetzt kein Vergleich.
Nee, aber theoretisch so, ne? So, was sag ich mir so für Einsteiger. Ich denke mal, Du hast ja auch dein kannst du dich auch noch erinnern, als du deinen ersten Hobbyfilm oder dein eigenes erstes Projekt geschnitten hast oder
das ist ja auch hast, YouTube ne? dann wahrscheinlich.
Nee, so. Das war in der Schule tatsächlich noch.
Clipfish, oder? Kennt doch jemand Clipfish?
Ja, mein Video.
Das erste Projekt war wirklich so ein Schulprojekt, weil wir mussten Homo Faber, genau, war das Buch.
Ach du Scheiße. Ja,
und wir mussten eigentlich so eine Gruppenarbeit machen und irgendjemand von unserer Gruppe hatte dann die chlorreiche Idee, kein Bock, schon wieder auf ein Referat, lass doch einen Film drehen. Mhm. Okay, und dann haben wir einen Film gedreht, damals sogar mit Greenscreen und so, und das war, das war 2010 oder so, wo jetzt Greenscreen, also das war noch richtig aufwendig, heutzutage geht das ja schon mit dem Handy oder so, dass du automatisch den Hintergrund tauschen kannst. Und das war natürlich ultra viel mehr Arbeit wie ein Referat und das war halt irgendwie hunderte Stunden da damit verbracht und so. Und
dann habt ihr das Buch nachgefilmt, oder wie?
Ein paar Szenen also oder so Schlüsselszenen.
Ich hab gar nicht mehr so im Kopf. Das war doch dieser ältere Typ, der irgendwie, wurde er von der Schlange gebissen oder die Frau von der Schlange gebissen?
Ja, der hat sich in seine Tochter verliebt.
Genau,
ja,
das war
irgendwie sowas
Perverses. Oder irgendwas mit einer Schlange war noch.
Ja, das von ist dem wurde so ein Drecksbuch,
von einer Schlange gebissen.
Werde ich nie verstehen. Ja.
Ich glaube, das war auch das Einzige, was ich gelesen habe.
Ja, du hast, ich kann mich auch noch an deinen Film erinnern, den du damals auf dem TG gedreht hast.
Welchen?
Ja, mit dem Tipkick.
mit dieser Rollbahn.
Oh ja,
Alter, Shoutout gehen raus an Tipp, nee, wie ist denn das? Kick and Roll. Also, es ist immer noch auf YouTube. Das war mein erster Kurzfilm.
Ja. Ich habe damals auch im Abi habe ich auch einen Kurzfilm gedreht, meine mündlichen Abi-Prüfungen Musik über einen kleinen Horrorfilm. 15 Punkte, easy, Alter.
Nice. Ja, bei uns gab es auch.
Aber so fängt es an.
Ja.
So hat es halt angefangen und dann hat man so ein bisschen Blut geleckt und dann habe ich noch einen anderen Film gemacht während der Schulzeit mit Kollege und dann. Ja, war so das Abi da und dann haben meine Eltern so gesagt, aber so mit Film, da kann man kein Geld verdienen und das ist nichts Sicheres und so und habe so gemeint, ja, also man muss sich vorstellen, ich komme ja wirklich, hört es vielleicht aus dem ein oder andere Aussprache, am Dialekt so, ich komme ja auch wirklich aus dem Schwarzwald, also aus dem tiefen Schwarzwald bei Todtnau, Feldberg, wenn man ins Kino will, muss man entweder nach Freiburg fahren eine halbe Stunde oder nach Lörrach eine Dreiviertelstunde. Und da gab es halt wirklich nichts mit Medien, nichts mit Film und so. Und
dann zieht man nach Schwenningen.
Das kam dann später, 4 Jahre später, genau. Aber 2012, wo ich dann mit dem Abi fertig war, da war es auch noch ein bisschen anders. Da hat man auch, ich glaube, für jede Filmhochschule in Deutschland, und es gibt ja 5, hat man ein Praktikum gebraucht, so.
Ja, Katastrophe. Ich habe mich auch mal in Ludwigsburg bei der Film AK beworben.
Ja.
Wurde abgelehnt.
Da können wir ja auch vielleicht später auch noch dazu. Da bin ich ja jetzt auch sozusagen im Quereinstieg dann reingekommen vor 2 Jahren. Aber da gab es halt in Todtnau überhaupt nichts mit Film und so und keine Kontakte, nicht gewusst. Das war 2012, das ist wirklich jetzt schon ein bisschen her und das war eine andere Zeit und da haben meine Eltern dann erstmal gesagt, mach was Vernünftiges, Junge. Habe ich halt im Studium für verschiedene Sachen so beworben, BWL Industrie, BWL das, dies und das und bin dann halt bei BWL bei der Sparkasse gelandet, BWL Finanzdienstleistung.
Wie spannend.
Und habe dann irgendwie schon so zur Hälfte gemerkt, das ist überhaupt nichts für mich, aber ich habe es halt durchgezogen, weil ich dachte, ja, danach kann ich immer noch was anderes machen und habe dann im letzten Jahr von dem Studium auch meine Firma gegründet, Übergrafisch, mit dem Benny zusammen, Kollege aus Todtnau, aus Altern. Shoutout geht raus an Benny.
Shoutout, Grüße, Benny.
Der jetzt zwar nicht mehr bei Übergrafisch dabei ist, aber für ab und zu für Projekte noch. Und so hat das Ganze dann ein bisschen angefangen.
Ja gut, aber das erklärt dann, warum du auch so ein bisschen in die Produzentenrolle gehst, weil das hat ja schon eher was mit BWL auch zu tun. Dann, ne? Ich meine, du tust ja Finanzen und so, du tust ja ein Unternehmen quasi dadurch führen, ne? wenn du den Film als Unternehmen ansiehst und so. Aber jetzt noch einmal ganz kurz zurück zu deinem Film Dear Future Children. Der lief ja auf Netflix, ne? Wie funktioniert das jetzt, dass man seinen Film auf Netflix bekommt? Du kannst ja nicht einfach hochladen, so, ne?
Mhm. Ja,
wie, nee. Außer rufst du da an und fragst.
Außer du bist ein Hacker und hackst Netflix und dann. Mhm.
Rufen die dich an, kriegst du irgendwann mal so ein, morgens wirst du aufgeweckt von so einer Nummer und dann ist so der Chef von Netflix dran.
Ja, nee, nicht ganz. Mhm. Also es läuft oft über einen Verleih. Also es gibt Filmverleiher und es gibt World Sales, also Weltvertriebe. Die Weltvertriebe machen so ein bisschen eigentlich, die gehen zu Filmemärkte, also in Berlin, in Cannes, in Amerika, der American Film Market und versuche dann Verleiher zu finden für einzelne Länder. Du kannst deine Filme theoretisch in jedem Land der Welt. Okay, China ist ein bisschen schwierig.
Nordkorea auch.
Nordkorea und China mal ausgeklammert. Mhm. Theoretisch ja lizenziere, dass der dann da läuft. Die suche dann Verleiher, die das da ins Kino bringen oder TV-Sender, wo das dann ausstrahle oder lokale Streaming-Anbieter. Und da bei Dear Future Children war es auch so, dass unser Verleih Camino Filmverleih aus Stuttgart da eigentlich den Kontakt hergestellt hat und die das eigentlich dann ja zu Netflix gebracht habe. Oh ja. Und dann später auch ins TV, genau. Und ich muss jetzt dazu sagen, es hört sich natürlich super an, so ey, dein Film läuft bei Netflix und
Schon Flex.
So, ist schon ein bisschen ein Flex, aber mittlerweile auch so, es ist dann natürlich nicht so, dass es war kein Netflix Original, wo man jetzt natürlich auch sich drüber streiten kann, was überhaupt ein Netflix Original, was das überhaupt bedeutet.
Ist ja mittlerweile nicht mehr das, wie es halt am Anfang war, ne?
Ja.
Die steigen dann entweder, keine Ahnung, am Anfang, in der Mitte oder am Ende einfach ein, setzen ihren Stempel drauf.
Genau.
Weil es hat ja mittlerweile auch einen Qualitätsstempel, ne? Also gerade am Anfang waren so Netflix Originals so ein bisschen so, sag ich mal, nicht Trash, aber du hast halt Netflix eigentlich für die anderen Filme geholt, für die anderen Serien. Und sobald halt so die, ich kann mich gar nicht erinnern, was so der erste, so Breaking Bad war doch auch Netflix Original, oder?
Nee, ich glaube, das war noch
House of Cards.
House of Cards war, stimmt, das war Netflix Original. Stranger Things auch Netflix Original, glaube ich, ne?
Ja, aber du hast voll recht, also die klatschen einfach oft nur ihren Stempel drauf und die lizenziere dann praktisch auch nur den fertigen Film. Aber natürlich produziere die jetzt mittlerweile auch in Deutschland sehr viele
Dark
Filme von Anfang an.
Dark, zum Beispiel, ne?
Im Westen nichts Neues, der 4 Oscars gewonnen
hat. Ja, aber das waren, fand ich auch, also dazu wollte ich eigentlich erst später kommen, wie stark sich so die deutsche Filmszene geändert hat in den letzten 5 bis 10 Jahren, weil Deutschland war eigentlich jetzt nie bekannt dafür, für gute Filme, vor allem für, im Vergleich so mit der, also zumindest von der Optik, sage ich mal, und von der Schauspielleistung auch. Also du konntest einen Film links und rechts laufen lassen und du konntest sofort sehen, welcher deutsch ist, welcher amerikanisch ist. Allein nur vom Licht, vom Setting. Und ich hatte, glaube ich, Dark war das Erste, was ich gesehen habe, wo ich erst nach so einer halben Stunde gemerkt habe, kann sein, dass es ein deutscher Film ist, weil irgendwann mal ich so gemerkt habe, okay, das ist keine Synchronstimme, das ist die echte Stimme, dann habe ich das kurz angeschaut und dann war das halt wirklich deutsch, ne?
Ja, also wir Deutsche können das auch, was die Amerikaner können, aber vielleicht gehen wir da später nochmal drauf ein, aber das System ist halt anders, also das ganze, die ganze Filmwirtschaft und Filmförderung und so, das ist halt echt in Amerika, es ist ein ganz anderes System und
das ist ein ganz anderes Industriebein auch, ne?
Und da glaubt man nicht, dass das so viel Einfluss hat drauf, wie dann nachher ein Film aussieht, aber es hat ultra viel Einfluss drauf. Und Netflix und die Streamer haben das so ein bisschen, sage ich mal, neue Schwung nach Deutschland gebracht und neue Möglichkeiten. Und wenn die deinen Film lizenzieren, cool. Aber klar, das ist dann wie, du lizenzierst deinen Film ans Fernsehen. Und es hat natürlich so, wenn du das jetzt sagst, ist ein bisschen ein Flex, weil das einen anderen Stellewert hat. So, wie wenn du sagst, okay, der lief dann auch noch auf Dreisat und auf Phoenix und in der Mediathek, ARD-Mediathek und so, was auch ganz cool ist eigentlich, aber.
Ja, aber das ist nicht so ein Flex.
Es ist nicht so ein Flex, genau.
Ja.
Aber so für Filmemacher, also mittlerweile ist es jetzt auch nichts mehr Besonderes, wenn dein Film irgendwie. Man weiß halt, es ist ein Lizenzdeal und es ist was anderes, wenn du jetzt mit einem Projekt und einem Stoff zu Netflix kommen, schon Netflix Deutschland, sitze in Berlin, da waren wir unter anderem auch jetzt dieses Jahr mit dem Kurs. Wir waren da.
Was ist das? Ein Bürogebäude?
Im Office in Berlin. Ganz nices Office auf jeden Fall. Sie haben uns super rumgeführt. Gutes Catering, gutes Essen. Ja. Hat mir gefallen.
Geil.
Aber,
haben die da dann auch so Filmräume oder ist das nur so, also, was, so, so Filmhallen?
Nee, also das ist wirklich, das ist eher halt ein Office, so also ein Besprechungsräume. Office,
so wie jetzt bei Google oder
also ein ziemlich,
so.
Genau, so ein ziemlich cooles Office, eher so ein Tech-Office.
Ja,
so ein
Silicon Valley-Office genau. Halt. Ne?
Weil Netflix, die, also hier in Deutschland ist zumindest so, dass die eigentlich keine Studios haben. Also die produziere ja nicht selber. Du hast eine Produktionsfirma, die das dann produziert. Mhm. Aber du als Produktionsfirma gehst zu Netflix, sagst, ich habe hier einen Stoff, ich will das und das machen. Und wenn du Glück hast, sagt Netflix ja, wie es zum Beispiel bei...
Ja, du musst ja erstmal irgendwie an den Kontakt kommen, dass genau. du überhaupt... Also du kannst jetzt nicht einfach da klingeln E-Mail und sagen, schreiben, ey, ja. Ja, guck mal hier, ich habe einen Film.
Genau, Netflix war halt am Anfang sehr, sehr offen auch für Neues und experimentierfreudig, auch in Deutschland. Deshalb sind auch coole Sachen entstanden. Mittlerweile sind sie halt auch ein bisschen, weil die Streaming, sag ich mal, die Streaming-Welt hat sich ja auch ein bisschen verändert und die müssen auch ein bisschen auf ihre Kosten schauen, ne, und auf ihre sowas, ja, was macht man, auf ihr Budget.
Netflix war doch irgendwie so, dass sie die ersten Jahre eh nur Minus gemacht, oder immer machen die noch, oder war, nee, das war Spotify, die immer noch Minus.
Ich glaube, jetzt sind sie Profi, also jetzt sind sie in den schwarzen Zahlen, aber.
Ja, aber die sind ja, lass mich, ich will das kurz.
Durch mal Corona auch, weil Corona war so.
Fact-Check,
ja. Netflix hat richtig.
Netflix läuft ja wirtschaftlich total scheiße, ne? Die haben, lass mich mal nur kurz
okay,
mal schauen.
Okay, Arta macht Fact-Check.
Ja, weil ich hab das so in den letzten Jahren gesehen, weil guck mal, ich sehe es ja hier auch nochmal, ne, die hatten so, vor allem so nach Corona wieder so einen riesen Hype, ne? Also ich schaue mir nur die Aktie an.
Ja.
Aber zum Beispiel in den letzten 6 Monaten 12% gesunken, ne?
Gut,
ich ja. Ich hab eine Netflix-Aktie sogar. Die hast du damals bekommen, wenn du ein Trade Republic Bankkonto eröffnet hast, hast du eine. Okay.
Ja, ja.
Eine Netflix irgendwie Aktie bekommen.
Ja, ja.
Hier tauche die Connections auf.
Mhm.
Ja, ja.
Aber
das ist schon interessant.
Ja, aber es gibt ja auch so viele Streaming-Anbieter mittlerweile. Das, früher gab es halt nur Netflix irgendwie und Amazon Prime. So.
Ich
mittlerweile
bin gar nicht so
viel.
Game drin, aber ich sehe hier, guck mal, zwischen 19. November lag die Aktie bei 60 Euro und dann am 3. Juni, also 6 Monate später, von 60 Euro auf 17 Euro.
Mhm.
Das sind fast 60-70%. Was ist da passiert?
Gute Frage, weiß ich jetzt
weiß
auch nicht
nur,
mit der Aktie.
Ich weiß nur, dass sie ein bisschen Hate hatten, so auch von der, weil Netflix hatte ich auch lange gerufen, dass die deren LGBTQ-Stempel auf jeden Film gedrückt haben, so, ne?
Ja, ja.
Und dadurch so ein bisschen Hate bekommen haben, gerade so, wann war denn LGBTQ im Hype? Das war ja so, vor 3 Jahren, sage ich mal, so Peak. Da habe ich sehr, sehr viel gelesen, dass sehr viele sich aufgeregt haben, warum die so versuchen, so politisch korrekt zu sein. Und vor allem, weil du dann auf einmal sehr, sehr viel Konkurrenz bekommen hast. Ne? Ich finde Prime Originals immer, also finde ich sehr schwach. Mir fällt jetzt kein Prime Original gerade ein, aber Apple hat halt
Apple
richtig
TV
nachgeholt. Ne?
Ja. Die machen schon auch krasse
Apple
Sachen.
Apple macht richtig viel.
Und es gibt auch HBO Max, Paramount
HBO Max,
Plus.
Ja.
Es gibt halt so viel und die müssen auch, klar, da ist voll die Konkurrenz da. Und das sieht man ja auch daran, dass Netflix auch jetzt so langsam gucken muss, dass es auch wirtschaftlich läuft, dass sie halt auch, sie habe immer gesagt, sie werde niemals Werbung, also Abos mit Werbung mache und jetzt habe sie ein Abo mit Werbung, mit Werbeschaltung
ja,
und sie habe auch immer gesagt, so,
okay.
Da gab es ja diesen Skandal oder ein größeres Skandal war ja, dass die das Passwort-Sharing-Verbote haben.
Vielleicht war das sogar dieses Ding
ja,
vor 2 Jahren, wo die Aktie
runtergegangen ist. Genau, das kann sein, ja, weil die haben ja immer auch gepostet, da gibt es Posts im Internet, also auf Social Media, wo sie gesagt haben, Love is sharing a password, das war 2017 oder so. Und das ist halt nicht so gut gealtert, ne? Weil vor 1-2 Jahren habe sie halt gesagt, ey, Passwort darf man immer sharen. Und
so
wenn du
so eine Werbekampagne um ein gewisses Thema machst und dann sagst, ab jetzt nicht mehr so.
Ja.
Wir haben,
das hat ein Geschmäckle, wie man sagt. Ja, Schwäbisch, ja.
Ey, was glaubst du?
Also wie? Sagen wir mal so, der 78054-Podcast wird immer
werbefrei
sein.
Oh nein, auf gar keinen
auf
Fall,
nicht,
Leute.
Fall.
Wenn ihr irgendwie
auf einmal
Werbung haben wollt, so, wenn ihr ein Unternehmen habt, keine Ahnung, dann meldet euch. Dann werde ich euch auch hier ins Mikrofon sagen, dass ihr den besten Döner in der Stadt habt.
Also, ja, so, da okay. stehe ich dann auch drin. Ja, aber, ja, aber wir haben schon oft gesagt, schreibt uns korrekte Nachrichten und nicht einfach, ey, ich habe, ey, habt ihr schon mal von diesem Brettspiel aus VS gehört? Und dann ist es so, weißt du, so, wir haben so eine Nachricht bekommen. Und ich kann es so sagen, weil ich bin mir 100% sicher, dieser Typ hört diese Folge nicht. Mhm. Und wenn er sie hört, dann kannst du dich jetzt fragen, Schämen. Warum wir dir nicht geantwortet haben. Ja. Weißt du? So kriegst du Nachrichten so, ey, berichtet mal über dieses Brettspiel in VS, gell? Und ich habe mir gedacht, welches Brettspiel in VS? Mhm. Er hat einen Link geschickt, habe ich es mal gegoogelt, ne? Und dann ist es so ein Brettspiel, das ist so, keine Ahnung, so, ich kenne mich damit nicht so aus, so ne? Diese Rollenspiel-Brettspiele, so. Und es hat absolut nichts mit VS zu tun, aber das hat halt einer hier aus Mönchweide oder so gemacht.
Okay.
Und das ist der Eigentümer, der Inhaber von diesem Brettspiel, aber hat es so verkauft, als ob wir schon mal von dem gehört haben und wir müssen darüber berichten, weil alle sprechen darüber so mäßig so. Meh.
Ja, also es ist
das wirklich, gibt's nicht kostenlos.
Ey, wir kriegen relativ oft Werbeanfragen und das ist halt wirklich manchmal echt, da werde ich richtig mühelos. Sauer. Da werde ich richtig sauer, wie man sich so wenig Mühe geben kann.
Ey, macht mal Video über mich.
Hm? Das hat halt, mach mal Video über meinen Laden. So, und dann, ja, was hast du dir vorgestellt? Haha, keine Ahnung, hab sowas noch nie gemacht. Sowas dann, weißt du?
Ja, das ist halt, ja, es ist ja immer, also, lass mal festhalten, ihr seid für Werbung offen.
Ja, also nur, wir verkaufen das als Schleichwerbung, dann fällt es nicht auf, dass wir Werbung machen.
Und nur Sachen, die wir selber eigentlich...
Nee, also ich finde es halt immer auch, über Authentizität, finde ich halt immer ein großes Stichwort und ja, ich mag das auch nicht so, wenn, und in der Filmwelt ist ja auch viel, ne, so fake it till you make it und viel so vom Amerikanischen halt so, alles ist super und hinterrum dann ist dann doch wieder anders und das mag ich halt nicht so als Schwarzwälder und ja, ich finde irgendwie, dass man schon dazu stehen sollte, was man irgendwie...
Ich wollte noch eine Sache zu Netflix sagen.
Was man gemacht hat und dass man halt jetzt nicht sowas bringt
wie Netflix. Ja, das auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Eine Sache zu Netflix sagen. Was glaubst du, was ging denen da in irgendeinem Meeting, in irgendeiner Konferenz ab, gerade wenn sich so die ganzen Gesellschafter getroffen haben, dass dieser nicht, wie soll ich es erklären, nicht dieser Hype, auch nicht dieses Sprichwort so in den letzten 10 Jahren, dieses Netflix and Chill, weißt du, dieses so für Daten und so, weil es heißt Netflix and Chill, es ist nicht einfach so Film schauen und chillen oder Apple TV and Chill, sondern dieses Netflix and Chill, das ist ja so voll Popkultur geworden und ich glaube, es hat auch dadurch ist auch diese Marke so groß geworden. So. Seit wann gibt's Netflix? Gibt es keine 15 Jahre, würde ich mal sagen. Das gibt es so seit 2012.
Boah, die haben schon, also so als Streamer, aber die haben ja angefangen als Videoverleiher, aber per Post.
Ja.
So, und haben dann, haben die nicht von Blockbuster, nee, wie heißt es? Blockbuster wollten die doch, also das war die größte Videothekenkette in Amerika und die wollten von denen irgendwie, die wollten das nicht kaufen oder so.
Die wollten eine Kooperation mit denen starten, weil die Idee hatte, zu sagen, okay, Videoleihe, also Videos, Filmeleihe für die jüngeren Zuschauer, das musste man früher machen, wo es noch kein Internet gab oder wo noch keine Filme gestreamt worden sind und die Blockbuster, da gibt's halt, gab's tausende Geschäfte und Netflix hat halt die hatte die Idee, das per Post zu verschicken mit so einem Abo-Modell, dass man halt sagt, okay, wir haben Filme und du kannst dir irgendwie für $20 schicke wir dir jeden Monat 5 Filme zu und du kannst den dann daheim, das ist einfach bequemer, du kannst daheim angucken. Und die sind dann wirklich zu Blockbuster gegangen. Ich habe auch ein Buch von dem ehemaligen Netflix-CEO gelesen. Da hat er das ganz gut beschrieben und habe es dann so vorgestellt und Blockbuster war halt sehr arrogant und meinte so, nee, das wird man nie brauchen und wir müssen nichts verändern. Und
jetzt frag fast mal einen forward. 15-Jährigen, was Blockbuster ist.
Es gibt noch einen Blockbuster. Da gibt es auch einen lustigen Film drüber. Es gibt noch einen Blockbuster in ganz Amerika.
Ich habe, für die es nicht mitbekommen haben, Atta und ich waren ja dieses Jahr wieder in Amerika und da müssen wir auch mal wieder in der Podcast-Folge drüber reden, weil wir haben schon witziges Zeugs gemacht.
Und dann einen Filmemacher getroffen. Unser erster Uberfahrer.
Ah, ja, war stimmt,
das so ein Indie-Produzent?
Nee, ich wollte eigentlich was anderes erzählen. Wir haben dann in San Diego, wir müssen uns den Horrorfilm, den er macht, angucken. Homer.
Homer.
Ja, einfach Homer. Ich dachte, ich glaube, ich werde verrückt. Einfach Homer, what the fuck. Auf jeden Fall, da war noch vorm 7-Eleven waren zwei Automaten, wo du dir DVDs quasi über einen Automat leihen kannst. Auch richtig
witzig. Daran kann ich mich gar nicht erinnern, war ich da dabei?
Leihe oder kaufe?
Also ich glaube Laien. Ich glaube Laien, weil da war auch ein Kasten, wo du es wieder reinmachen kannst. Also richtig oldschool, so also klar, das gibt's, so Videotheken gibt's ja nicht mehr. Es war, also ich kenne das eigentlich auch nur noch in ganz verschwommenen Erinnerungen und so. Aber es war schon geil. Ja. Videotheken hatten schon einen Vibe.
Es hat immer was Perverses für mich.
Ja, weil es halt immer so eine perverse Abteilung gab.
Auch, ja, wahrscheinlich so.
Gab ja,
ich glaube, du bist einfach in die falsche Stores rein.
Also da, wo der Action war, war
stimmt, eine Videothek. Stimmt, da gab's die Videothek.
Stand da, wo der asiatische...
Ja, ja.
Diese Asia-Ding, ja. Der war ja, die Videothek war ja riesig und die hatten hinten ihr FSK 18-Bereich. Dann gab es eine Videothek unten beim, wie heißt denn das? Kaffee, nee, wie heißt denn das? Drei-Brüder-Pub.
Da gab es auch.
Da war auch eine Videothek.
Drei Videotheken. Wow. Mhm. Ey, aber ich kann mir, oder ich, ist so dieses ganze Stream, oder willst du
noch? Aber zu Netflix und Chill, also das war natürlich wahrscheinlich für die auch, also. Es wäre ja natürlich ein Mastermind-Move gewesen, wenn es irgendjemand von Netflix so bis ab und zu gestreut hätte, dann hätte es sich etabliert, aber ich glaube, das hat sich einfach mal so etabliert als Spruch und das war wahrscheinlich für die auch, die haben wahrscheinlich die Korke knallen lassen.
Ja, ja, eben. Weil das ist ja so popkulturell, das ist ja immer noch, benutzt ja immer noch so, ne? Das ist ja so mittlerweile gang und gäbe, ne? Ich glaube, für dich als Filmemacher oder für die Industrie allgemein ist halt dieser ganze Aufschwung jetzt mit Streaming eigentlich schon gut, sage ich mal so, ne? Weil die Aufträge einfach mehr sind. Also du hast mehr Angebot an potenziellen Abnehmern und theoretisch ist ja eigentlich nur rein finanziell oder als Unternehmer gesehen, egal, ob dein Film im Kino läuft, weil...
Ja und nein, also ich meine...
Also ich meine nur unternehmerisch, sage ich mal so, weil das Geld kriegst du auch woanders her, theoretisch. Aber so, ich glaube, so halt als Leidenschaftler finde ich es halt immer noch geil, wenn es halt auf einer riesen Leinwand läuft.
Ja.
Und also, die Leute sich bewusst entscheiden, da reinzugehen, anstatt einfach mal so durchzuscrollen und währenddessen einzuschlafen. Also
ja und nein, klar, das hat viele Chancen, dass man halt sozusagen mehr Plattformen hat, wo man seine Filme anbieten kann. Und da zählt auch unter anderem YouTube auch dazu. Also es gibt auch jetzt durchaus Modelle, wo viele Filme auf YouTube ausgewertet werden. Meistens sind es dann ältere Filme, wo schon ein paar Jahre alt sind. Aber das nennt man ja dann AVOD, also Ad finanziert. Das hat schon was verändert, aber es gibt auch viel mehr Angebote. Ihr kennt es ja selber. Also du kannst theoretisch tausende Filme könntest du am Tag gucken und da hast du dann halt auch wieder die Schwierigkeit, dein Publikum zu finden und musst wieder irgendwie da raussteche, sage ich jetzt mal.
Ja, definitiv. Und
deshalb, weil es halt so viel... Und dann kommt noch dazu, dass halt, sage ich mal, von der Technik her und vom Equipment ist halt einfacher, dann jeden Film zu produzieren. Das wurde sozusagen... Weil früher hast du ja die riesige Kameras, Kinokameras gebraucht mit Filmrolle und das war eigentlich... Der ganze Prozess war schon so, dass eigentlich jetzt du oder ich, wir hätten jetzt nicht einfach hingehen können und einen Film machen, theoretisch... für relativ wenig Geld. Du brauchst natürlich immer ein bisschen Geld, aber das wurde ja alles durch die Technik auch viel erschwinglicher. Und das hat halt immer den Vorteil, dass du die Filme machen kannst, aber den Nachteil, es gibt viel mehr und du hast viel mehr Konkurrenz sozusagen. Und die Preise sind deshalb ja jetzt auch nicht so, dass du jetzt sagen kannst, okay, alle schmeißen dir das Geld hinterher. Also, und vor allem in den letzten Jahren jetzt Geld hat auch, gerade auch in Deutschland, immer knapper, das merkt man schon.
Ja, aber da gibt es auch, wie heißt das? Heißt es deutsche Filmförderung?
Es gibt Filmförderung.
Oder staatliche Filmförderung
halt. Ja, es gibt viele Filmförderer, glaube ich.
Aber nicht mehr so staatliche.
Doch, es gibt die, es gibt der Deutsche Filmförderfonds, die FFA, es gibt so ein paar deutschlandweite, also Bundesförderungen und dann gibt es halt von Bundesländern Förderungen, zum Beispiel die MFG, die jetzt auch bei dem ein oder anderen von meine mitproduzierte Filme gefördert hat. Shoutout an die MFG. Was sehr, sehr wichtig, also so Filmförderungen sind ultra wichtig. Aber auch da gibt es halt viel Konkurrenz. Also du musst dich da bewerben und sehr langer Antrag.
Die fördern auch Kinos, was Equipment. Wir haben von der FFA eine Förderung für einen Kinoprojektor bekommen zum Beispiel.
Genau, und das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber es ist halt trotzdem so, dass du hast schon manchmal schwer das Geld für einen Film zusammen zu bekommen, weil es einfach eine große Summe dann auch doch, ich meine, 1 Million oder 1,8 Millionen ist dann natürlich doch noch auch nochmal so aus der Hand geschüttelt
Definitiv.
Aber klar, du kannst einen Film auch independent finanzieren, wie wir es zum Teil gemacht haben, mit Crowdfunding, mit Sponsoring. Wir machen viel auch Sponsoring, also dass wir
Schleichwerbung.
Logo im Abspann zum Beispiel. Oder halt dann.
Irgendjemand trinkt eine Pepsi und hat.
Nee, also das jetzt nicht so, weil ja, also das Product Placement, das war auch mal, aber da gibt es jetzt auch nicht mal so viel Kohle tatsächlich. Aber dass wir sagen, okay, wir fragen Unternehmen, ob sie das unterstützen wollen, weil es ein wichtiges Thema ist, wie bei Blackwater Green Gold, Nachhaltigkeit.
Ja, wir haben euch auch mal supportet. War das genau. Blackwater Green Gold, wofür?
Ja, ihr habt übers Crowdfunding, glaube
ich. Ja, genau. War das für den Film?
Ja. Ich glaube, ja.
Ja, ach geil, dann sehe ich ihn jetzt endlich.
Aber dass wir auch, aber dass wir auch so, ne, dann zum Beispiel den Unternehmer anbieten, ja, euer Logo im Abspann, je nachdem, wie viel sie halt spende, sage ich jetzt mal. Oder halt auch, okay, wenn der Film fertig ist, kommen wir dann zu euch, zeige den bei euch im Unternehmen und mache eine Mitarbeiterveranstaltung, dass die Mitarbeiter kostenlos da rein können. Also ja, solche Sachen kann man auch machen. Und so finanziere wir das Ganze dann halt Crowdfunding, Sponsoring, Filmförderung, das sind alles so verschiedene Bausteine, mit denen man das finanziert. Oft sagt man auch noch, okay, wenn du das Glück hast, dass du schon am Anfang einen Sender dabei hast, gibt der Sender auch als Co-Produktion Geld mit dazu. Oder du verkaufst die Lizenz schon vorher, das heißt dann Pre-Sales, dass du die Lizenz, also sagst, okay, ZDF darf es dann ausstrahlen oder das SWR. Du musst deine Finanzierung praktisch von ganz vieler Quelle zusammensammeln. Und bei manchen meiner Filme natürlich auch so, dass du halt erstmal viel Arbeit, die du dir jetzt nicht bezahlt, vom Vorhinein reinsteckst und dann halt bei der Auswertung wieder ein bisschen Geld reinholst oder zumindest die Hoffnung da, es da gibt, dass du wieder Geld reinholst.
Wie verdient ihr dann quasi, wenn du sagst, Geld reinholen, verdient ihr jetzt an jedem Stream so oder an jedem Kinoticket wahrscheinlich verdient ihr?
Also an jedem Kinoticket, genau. Aber das kommt auch wieder drauf an, hast du einen Verleih? Weil der Verleih ist eigentlich dafür zuständig, den Film in die Kinos zu bringen und das Werbematerial zu machen. Und dann kriegt der Verleih natürlich auch noch einen Anteil. Wir machen aber auch oft im Eigenverleih, also dass wir sagen, ja okay, wir kennen jetzt selber ein paar Kinos, unter anderem ja aus Kapitol, wo wir dann einfach sagen, okay, da können wir den Film jetzt auch selber ins Kino bringen in Deutschland. Und dann teilt man sich meistens mit dem Kino dann die Einnahme noch. Also dafür dient man schon an jedem Kinoticket. Und ja, wenn du deinen Film halt lizenzierst ans Fernsehen oder an Netflix, dann gibt es halt eine Summe. Je nachdem, wie der Deal halt ist.
Ja, ne? Also, du kannst ja entweder prozentual machen, du kannst auch sagen, ey, zahlt uns einfach Summe X und du profitierst dann gar nicht mehr vom Stream zum Beispiel.
Also meistens ist es Summe X. Aber da kannst du ja du kannst ja sagen, in welchem Land, ne? Also Netflix könnte ja theoretisch den Film weltweit zeigen. Aber meistens ist halt auf ein Land begrenzt und auf eine Zeit, also auf ein Jahr dann und dann verschwindet er wieder auf Netflix. Und genauso ist beim Fernsehen auch. Du kannst halt sagen, okay, bei Dreisat ist jetzt oft der Deal deutschsprachiger Raum, also auch Schweiz noch dazu und dann halt auch auf ein Jahr und einmal linear im Fernsehen. Und vielleicht einen Monat auf der Mediathek. Oder halt, ja, also du kannst da halt mit dem Territorium und mit der Zeit und mit Lizenzzeit, das sind halt so die Sache, wo du halt Spielraum hast. Ja. Und je nachdem ist dann halt der Preis höher oder niedriger.
Ja, also voll interessant. Wir haben, also wir sind jetzt auch schon krass in die Materie rein. Nochmal, wir sind ja auch der Podcast über Fehling in Schwenningen und so, ne? Deshalb müssen wir jetzt uns, ja, wollen wir uns natürlich auch ein bisschen darauf beziehen. Gibt es einen bestimmten Grund, warum du jetzt zum Beispiel dir den Standort damals Fehling in Schwenningen ausgesucht hattest für deine Filmproduzentenfirma? Weil man erwartet ja sowas eigentlich eher so in
Köln.
Köln.
Berlin.
Ja, genau. Jetzt nicht unbedingt in VS.
In VS, so. Ja. Klar, also Köln ist vor allem Fernseh, Berlin und München sind so die großen Städte, Stuttgart so ein bisschen was. Ich habe ja auch angefangen mit Werbefilme, also Imagefilme, Produktfilme, Werbefilme für Unternehmer. Und in die Dokus bin ich erst so reingekommen, so 2019, 2020. Und vorher habe ich auch mit einem guten Kollege hier, mit dem Bernd, Shoutout an Bernd, auch sehr viele und mache jetzt immer noch viele Werbefilme, bezahlte Jobs, sage ich mal, mit ihm auch. Das ist so, das ist mein zweites Standbein. Also ich mache nicht nur Dokus, sondern auch Werbefilm, Produktfilm, bezahlte Aufträge, sage ich jetzt mal. Und ja, weil ich halt viel hier gemacht habe, habe ich es dann halt hierher verlagert. Und ich sage es mal so, Fehling-Schwenningen ist ja auch näher an Stuttgart, wo ja jetzt auch viel hier in der Region oder im Bundesland halt in Baden-Württemberg viel geht, ne, mit MFG, mit einigen Firmen in Stuttgart. Und so bin ich eigentlich nach Fehling-Schwenningen gekommen und mir gefällt es halt auch im Schwarzwald und ich will jetzt irgendwie, naja, ich habe es mir auch lange überlegt, gehe ich jetzt nach meinem Studium nach Berlin oder was mache ich oder nach München, aber
ja, weil was man da bei sowas ja, warum so, weißt du, oder warum es auch in Amerika so jeden nach Los Angeles und so zieht, ist ja einfach, weil die Kontakte dann einfach kleiner sind, ne? Du kannst einfach schneller anknüpfen, du hast eine ganze Szene vor Ort, du kommst mit Leuten, baust du näher einen Draht auf, was weiß ich, also ist ja eine Karriereförderung, einfach in eine Stadt zu gehen, die eben deutlich belebter ist in deiner Branche.
Das kann sein, aber da auch wieder, wie viele gehen nach L.A., wie viele die Schauspieler werden wollen oder Filme machen. Ja, klar, du
hörst ja nur von denen, die es geschafft haben.
Genau, du hast dann halt so viel mehr Konkurrenz. Mhm. Und ich meine, ich sage jetzt mal so, ja, wenn wir halt einen Film drehen, klar, da ist man dann auch unterwegs, aber sonst habe ich auch, also ich habe jetzt mit verschiedenen Filmen, ich zum Beispiel bei Blackwater Green Gold war das jetzt so, Axel aus Hannover, der Regisseur. Axel und Philippe, der Mitproduzent aus Hannover. Ich aus Fehling-Schwenningen.
Ja, weiter weg geht ja fast
nicht. Ja, gab es ganz schön viele Zoom-Calls, ne?
Ja, es ist fast alles über Zoom-Calls mittlerweile oder halt Off the Mark, wo wir jetzt gerade bei einem Festival in Griechenland waren. Da wohnt Vera, die Regisseurin, jetzt in Norwegen, also wirklich ganz im Norden von Norwegen und unser Kameramann aus Berlin. Und ich halt war dann die ganze Zeit Fehling-Schwenningen in Ludwigsburg und es geht trotzdem. Also ich meine, ihr kennt es ja, selbst wenn man jetzt irgendwie in Berlin wohnt, das nervt mich übrigens auch in Berlin. In Berlin ist alles eine fucking Dreiviertelstunde weg. Egal, wo du hingehst, brauchst du immer 40 Minuten.
Das ist halt so riesig.
Genau, da triffst du dich auch nicht die ganze Zeit. Also,
wenn du überlegst, also im guten Verkehr bist du in 40 Minuten in Freiburg, du bist 50, 60 Minuten Stuttgart, genau, ne? Also ist eigentlich die gleiche Zeit. So, ne?
Genau, und es ist eigentlich, also der Standort ist jetzt nicht so schlecht. Und ich meine, gerade auch für Werbefilme.
Du hast hier halt auch viel Industrie, genau, ne? Und deshalb kannst du hier auch viel da richtig Knete machen, Alter, bei den großen Firmen. Ne?
Ja. Also, also klar, kann man, aber bei mir ist es halt so, ich mache Werbefilm, Produktfilme, macht mir auch Spaß. Aber ich mache halt, das finanziert sich so ein bisschen gegen manchmal auch, dass man halt sagt, okay, man hat so in Anführungszeichen ein bisschen was Sichereres, wo man bezahlt wird für seine Arbeit und dann hat man die Dokumentarfilme, wo man auch bezahlt wird zum Teil, aber wo halt auch, ja, man hat dann einfach sich ein bisschen breiter aufgestellt und hat eine gewisse Sicherheit. Ne?
Also ich habe in meinem Kopf noch so viele Themen, über die wir sprechen können, aber wir müssen ein bisschen roten Faden aufziehen, deswegen würde ich sagen.
Sind jetzt auch langsam über der Zeit. Ne?
Ja, lass auf jeden Fall über deinen neuen Film sprechen.
Ja, ganz kurz noch.
Blackwater Green Gold, ne? Schwarzes Wasser, grünes Gold. Ja. Sagt mir erstmal nichts. Also ich weiß ja, um ein bisschen was geht, aber der Name sagt ja erstmal nichts. Ne? Ich glaube, das Plakat hängt da unten im Kapitol, habe ich gerade vorbeigelaufen. Ich meine, da ist aber nur Wasser drauf. Ne? Das Plakat, habe ich es richtig im Kopf?
Da ist eine Insel drauf.
Eine Insel war das.
Und das ist also eine Insel in einem See, und das ist der Pátzcuaro-See in Zentralmexiko. Man muss sich vorstellen, der See ist das Zentrum von der indigenen Kultur, von den Purépecha. Also ihre ganze Kultur basiert auf Fischerei und ihre ganze Bräuche. Und seit ein paar Jahren wurde da angefangen, Wald illegal abzuholzen oder zu verbrennen. Und dann wurde riesige Avocado-Farmen hingebaut. Und die Avocado-Farmen haben unter anderem auch riesige Auffangbecken mit zehntausende Liter, die dann das Regenwasser auffangen.
So eine Avocado verbraucht ganz schön viel,
genau,
Wasser, ne?
Genau.
Und die wachsen ja auch ewig, ne?
Genau.
Eine Avocado, ja. Wie lange wächst eine Avocado?
Boah, da fragt.
Ein Jahr Frage oder so?
Ey, es gibt mittlerweile Avocado in Griechenland, ne? Griechenland pflanzt Avocados an. Ja,
in Spanien gibt es auch. Und das Problem ist dann halt, dass die das ganze Regenwasser sammeln und zum Teil auch aus dem See Wasser rauspumpe für die Avocados. Und dann der See immer mehr austrocknet. Und dann hast du da noch andere Themen wie Umweltverschmutzung und Korruption. Aber das Ganze sorgt dann dafür, dass der See bald verschwindet oder immer mehr verschwindet und jetzt nur noch 15% von seinem Fassungsvermögen hat von früher. Mhm. Und das ist halt so dann, also das Thema ist praktisch so die Globalisierung und Wirtschaft gegen die Natur und die Kultur auch von den Purépecha, weil wenn der See weg ist, dann ist die ganze Kultur verschwindet dann. Mhm. Und das ist eigentlich das Thema, um das es geht. Und vielleicht ein interessanter Fakt noch, die allermeisten Avocado-Farmen sind von Kartellebetrieben, weil für die sich das fast genauso lohnt wie Drogehandel.
Natürlich, ja.
Also weil Avocado Superfood und deshalb auch das grüne Gold. Und also da kann man es vielleicht so ein bisschen herleiten, das schwarze Wasser, weil alles verdreckt ist. Und
lass mich noch kurz einen Rant raushauen, ne? Um mich kurz unbeliebt zu machen. Deswegen nervt mich das immer bei diesen ganzen Leuten, die eben für Klima einstehen, für Green und was weiß ich, und dann essen ihr Avocado-Toast oder sonst was. So, Avocado ist ja so mittlerweile so die kapitalistische Frucht schlechthin, ne? Nicht nur, wie die angepflanzt wird, also wie die, sag ich mal, in Anführungsstrichen produziert wird, so, aber auch eben. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent aller Avocados aus Mexiko kommen, wahrscheinlich.
Ein Drittel. Also über 30%.
Naja, und der Rest wahrscheinlich, also relativ hoher Anteil dann auch noch aus Zentralamerika, Südamerika, so, ne? Ja. Also es ist gar nicht so green, gar nicht so CO2, also das ist
crazy, ne? Du so ein Ding
von so einem Scam
wächst so lange, so ein Scheiß, dann kannst du es für 79 Cent bei Aldi kaufen, ne? Das ist so crazy.
Also dieser Massekonsum ist halt das Problem, sage ich immer. Also ich habe früher auch gern Avocados gegessen, seit ich bei dem Projekt mitmache. Natürlich fast nicht mehr, ganz, ganz selten. Und ich sage dann immer in den Screenings oder bei so Publikumsgesprächen, du kannst ja schon noch, also diese Masse ist halt, weil es gibt ja manche Menschen, die, keine Ahnung, 3 Avocados die Woche essen oder jeden Tag. Und dieser Massekonsum ist es halt, wie wäre es, wenn du vielleicht einmal im Monat oder einmal alle 2 Monate, und das ist dann was richtig Besonderes, ne?
Ja, ich finde Avocados sind schon sehr lecker. Ich finde die ein bisschen overhyped.
Guacamole ist halt geil.
Guacamole ist schon
leckere Guacamole. Ey, vor allem so, ne, wenn wir jetzt, waren jetzt schon, also ich war 3-mal in Amerika, du bist ein öfters, ne? Mhm. Du da Guacamole oder Avocado isst, ne? Und es kommt eben praktisch über eine Landesgrenze, so gerade in Kalifornien, ne? Das ist so intensiver vom Geschmack, so viel leckerer.
Das ist unglaublich. Das sind die mexikanischen.
Ja.
Und da, also ich meine, Axel, unser Regisseur, der ist halb Mexikaner, halb Deutscher, und seine Familie kommt da aus der Region. Und ursprünglich soll das eigentlich nur um die Avocado gehen in dem Film, aber wir haben dann gemerkt, das Thema ist viel größer, da geht es auch um die indigene Bevölkerung. Mhm. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dass er wirklich sich die Zeit nimmt, 1,5 Jahre dann nochmal, also insgesamt 2 Jahre, dann da zu sein und wirklich so Teil von dieser Community zu werden. Und dass er auch das Vertrauen gewinnt, weil oft ist das auch so, wenn man jetzt mit dem Sender, ich sag jetzt nichts gegen Fernsehsender, aber weil das Budget halt manchmal auch begrenzt oder immer begrenzt da beim Fernseher auch ist und keiner sagt, okay, ich nehme mir jetzt länger Zeit, weil niemand sagt, ich nehme mir länger Zeit, weil ich nicht dafür bezahlt werde. Ja, ja. Die gehen dann halt 2 Wochen hin oder 3 Filme und dann sind sie weg. Mhm. Und das ist halt genau, wir haben halt einen anderen Ansatz gefahren. Axel ist immer noch mit befreundet mit den meisten Leuten und in Kontakt, und einer unserer Protagonisten hat einen Sohn gekriegt während dem Dreh, sieht man dann auch beim Film.
Keyboard. Nein, Spaß.
Nee, die Geburt nicht, aber man sieht, ja, dass er Vater geworden, geworden ist und das Kind hat er nach Axel benannt.
Ah, stark. Also, wow.
Die sind wirklich sehr gut befreundet.
Mexikaner, der Axel heißt. Der ist wahrscheinlich auch einer der wenigen, ne, zwischen den ganzen.
Also er heißt, also Axel heißt, also unser Axel, der Regisseur heißt Axel Javier Sulzbacher, also da ist der zweite Name, ein bisschen spanisch-mexikanisch. Genau, aber ein Drittel kommt daher. Okay. Und ich wollte noch sagen, dass das war natürlich auch zum Teil gar nicht so ungefährlich, ne, da zu drehen, ja, weil klar, wegen den Kartellen. Kartelle, wir hatten oft so, dass Axel geschrieben hat auf WhatsApp, also wir hatten uns eine Strategie überlegt und er hat uns dann sein per GPS auf WhatsApp seinen Standort durchgeschickt und gemeint, ich bin jetzt da und da und wäre ich jetzt die nächste paar Stunden online oder halt Zeit und kann ab und zu immer mal gucken, ne? Und wenn ich mich nicht wieder melde bis in einer Stunde, dann ruft die deutsche Botschaft an. Und das war natürlich auch schon manchmal auch spannend oder halt krass, weil da ist auch nach Zeitverschiebung 8 Stunden. Das heißt, manchmal hat der war das dann so.
Ihr habt quasi jedes Mal gezittert. Ja. Wenn er wieder irgendwas gemacht hat, dann habt ihr so einfach gehofft, dass er jetzt nicht irgendwie umgebracht wird.
Ja, aber ich muss dazu sagen, Axel ist auch ein super Fotograf. Er hat schon in Pakistan und andere Krisengebiete fotografiert, auch für Spiegel, für Geo. Und der macht es schon sehr, sehr gut und ist da sehr souverän und hat super Menschenkenntnis und Einschätzung so, was er machen kann, was er nicht. Und er kann, also er kannte sich halt super aus, halt auch in der Gesellschaft und weiß schon, wie er das machen muss. Aber trotzdem ist halt immer unberechenbar zu einem gewissen Teil. Und wenn er dann halt eine Situation hatte, wo er gemeint hat, ich treffe mich jetzt hier mit dem und dem Kartell und probiere das und das zu machen, das war dann schon auch so. Also wir hatten eine Strategie und wir wussten dann, einer muss immer irgendwie präsent sein und wenn sich Axel nicht meldet, schnell die deutsche Botschaft anrufe, weil das dann doch schon so ist, wenn, sage ich mal, Druck von außen kommt, von Deutschland oder von den USA und dann ein bisschen Druck auf die örtliche Polizei ausgeübt wird, dann auf einmal tauchen die Leute dann doch schon wieder auf aus anderen Ländern. Also da gab es auch wirklich einen Fall, wo zwei Amerikaner... Du hast
halt nicht zu viel Spoiler, ne?
Das stimmt. Mhm. Aber dieser Fall, ich habe eigentlich noch nichts vom Film so unbedingt gespoilert. Okay. Dieser Fall hat jetzt nichts mit unserem Film zu tun, aber da dran sieht man, wie die Verbindung ist, wie krass die Verbindungen auch sind in die USA. Da zwei amerikanische Journalisten haben da auch eine Story gemacht und recherchiert und die sind auf einmal verschwunden. So. Und dann kam das irgendwie zu der amerikanischen Botschaft und dann war das halt ein riesiger Fall irgendwie. Und dann hat Amerika die Einfuhr von den Avocados verboten. Ah. Und das war genau zu diesem Super oder kurz vorm Super Bowl. Und das hat dann ultra Druck ausgeübt und auf einmal ein paar Stunden später waren die Journalisten wieder da und konnte dann heim in die USA. Also das sieht man schon auch, das ist klar, die Amerikaner essen ja gerade im Super Bowl und so Guacamole, ich glaube, wie viele Tonnen da dann rübergefahren werden.
Ja. Ja, auf jeden Fall kann man den Film jetzt am kommenden Donnerstag im Kapitol sehen. Ja. Du wirst auch da sein, ich werde auch da sein. Und dann machen wir dort auf der Bühne ein kleines Q&A noch.
Du hast recht, ich hätte da jetzt, ja, wir dürfen nicht zu viel aus spoilern für das Q&A.
Ja, ja, eben, ja, eben, sonst nehmen wir ja schon alle Fragen weg, auf jeden Fall. Also es wird dann so laufen, der Film wird laufen. Und danach kann man sich mit dir noch, kann man Fragen stellen auf der Bühne. Also quasi man sitzt im Publikum und du stehst auf der Bühne. Und danach kann man sich natürlich auch einfach noch mit dir ganz normal unterhalten, wenn man irgendwelche Fragen hat, die man vielleicht jetzt nicht irgendwie in der Öffentlichkeit irgendwie so fragen will. Wird geil. Alle weiteren Infos findet ihr auf der Webseite vom Kapitol. Und ich würde sagen, wir sind jetzt auch
durch. Warte, ich hab noch ein paar schöne Fragen, die mich interessieren. Ich könnte die auch alle googeln.
So eine Rapid-Fire-Runde.
Aber ich stelle sie gerne dir. Das sind so Fragen, die ich im Kopf habe oder Halbwahrheiten.
Ja, ja, wir müssen nur ein bisschen.
Ja, wir müssen noch auf dem Weihnachtsmarkt arbeiten, ne? Auf dem Weihnachtsmarkt, ja. Lass mich ganz schnell. Also, ich habe ein paar Fragen. Die sind ganz random. Also, es gibt ja dieses Filmbewertungsportal Rotten Tomatoes, ne? Steht das, also stimmt es, dass Rotten Tomatoes einfach heißt, je niedriger der Score, desto besser? weil praktisch die, nee, warte mal, ich hab's falsch im Kopf, weil die Tomaten sozusagen einfach verfaulen, weil du sie nicht gegen die Leinwand wirfst. Wie du es halt damals gemacht hast, wenn irgendwas kacke war, hast du doch so Tomaten geworfen, so.
Mhm. Okay, das ist interessant, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Okay, aber
das ist meine Halbwahrheit, die ich im Kopf hatte, ob das, ob das dafür stimmt. Das heißt, wenn oder nee, andersrum.
Aber je höher das Score so ist, desto besser eigentlich.
Genau, wenn du 100% Rotten Tomatoes sozusagen hast, sind alle deine Tomaten sozusagen verrotten und du hast sie nicht gegen die Leinwand geworfen.
Genau,
so rum war das.
Das könnte sein,
Das könnte sein, ne? Okay, eine Halbwahrheit, die ich im Kopf hatte.
Das heißt, du rechnest dort quasi mit Tomaten. 100 Tomaten sind
gut.
Gut.
Wenn ich es richtig
Kopf habe. Ich glaube, da gibt es ein Prozent-Rank.
Also ja, das ist so prozentual, genau. Dann hatte ich, was hatte ich noch so im Kopf? Ich habe so im Kopf, stimmt es, dass eine Pilotenfolge heißt, weil sie das erste Mal on air ist? Sozusagen wie so ein Flugzeug.
Es könnte, Pilotfolge, ja.
Pilotfolge.
Genau. Also ich glaube, daher kommt, ja.
Genau. Das sind so Kleinigkeiten, die ich im Kopf habe. Was hatte ich noch im Kopf? Darüber habe ich mir letztens Gedanken gemacht. Und zwar gibt es doch bei Filmdrehs immer diese Filmklappe, ne, wo du sagst so, Take One auf was
Klappe
weiß ich.
Eins, ja,
wird es gemacht, damit der Editor weiß, wann eine neue Szene angefangen hat? Oder?
Vor allem auch zum Synchronisieren vom Ton. Also ich nehme sie für die Synchronisation vom Ton. Ja.
Genau, also Synchronisation vom Ton. Und wenn du natürlich einen Spielfilm drehst, also 90, 100 Minuten, dann hilft es auch dem Assistant Editor, der dann alles vorbereitet, also der Schnittassistent, die Schnittassistenz, die alles vorbereitet für den Cutter, das hilft einfach. Genau
damit
und du hast einen Überblick.
Ja, eben für einen Überblick. So, ne?
Und am Set ist auch einfach so, dass jeder weiß, es gibt so einen Ablauf am Set. Normalerweise auf Deutsch sagt man Ton, also die Frage Ton und dann sagt der Ton läuft. Dann sagt Kamera läuft und dann kommt die Klappe. Und dann weiß auch jeder, das ist wie so ein Ablauf, dann weiß jeder, jetzt geht's auch los. Und dann sagt der Regisseur oder die Regisseurin noch Bitte oder Action und dann wird gedreht. Und das ist auch wie so ein Ablauf. Also das hat sich halt etabliert über die Jahre, ja.
Hast du so eine Klappe zu Hause? Hat man sowas? Also gehört das so zum normalen Equipment?
Ich habe auch eine, ja. Aber also wenn wir so Kurzfilme drehen, benutzen wir das manchmal. Jetzt für Werbedrehs oder für Dokus ist das jetzt nicht so üblich, weil also da braucht man das meistens nicht wegen, du hast halt nicht so viele Szenen oder bei Dokus sowieso viel spontan auch.
Mhm.
Du kannst auch einfach klatschen zum Synchronisieren, wenn du es für den Ton brauchst. Aber ja, hab eine und ab und zu kommt die auch zum Einsatz. Ja.
So geil. Ich glaube, das ist so ein Gegenstand, den hätte ich hier auch gerne stehen, weil es cool aussieht. So
ja, die kostet ja auch nicht viel. Kannst du ja einfach.
Könnt ihr auch nicht sagen, kostet so ein Ding jetzt 200 oder kostet so ein Ding
500? 10, 20 Euro kriegst du schon.
Aber die
gibt es
ja auch digital. So, ne? Also es gibt doch auch so digitale.
Ja, aber digital. So, vielleicht, aber digital ist ja ein bisschen so gegen der Zweck.
Bei jedem draufschreiben,
doch, oder? Eigentlich schon immer.
Ach so, ich meine, ich habe die schon mal digital.
Vielleicht gibt es auch digital, aber
ich glaube, beides einfach.
Oder? Ja, ist ja eigentlich auch egal, hast du noch mehr Fragen?
Ja, ich habe so viele Fragen. Also es sind alles so Fragen, wie gesagt, die hätte ich auch einfach googeln können, aber so zum Beispiel, es gibt ja eben so Filmfeste, ne? Ich weiß nicht, ob das größte das in Cannes ist, aber das in Cannes ist auf jeden Fall das, was ich jetzt am häufigsten höre. Oder
Berlinale.
Gesehen. Berlinale zum Beispiel, das ist ja immer eine Riesenveranstaltung und laufen da einfach so 10 Filme am Stück. Und ist einfach so das erste öffentliche Screening. Und was für Filme, weil da laufen doch jetzt nicht so, weiß nicht, lief schon mal ein Tarantino-Film oder einer von Christopher Nolan bei Cannes? Ich glaube nicht, da laufen da so eher Indie-Filme?
Nee, also ich glaube
schon. Wer schaut sich denn da in 3 Stunden Christopher Nolan-Film an?
Also Christopher Nolan und Quentin Tarantino, die haben natürlich mittlerweile so einen Status, dass sie halt
über den Filmfesten sind praktisch.
Nee, dass sie da eigentlich nicht mehr hin müsste. Ab und zu ist es noch, dass du halt eine Premiere hast von einem Film. Edward Berger zum Beispiel, der Regisseur, der war jetzt gerade mit seinem, und Colin Farrell, die waren gerade mit ihrem neuesten Film am Zürich Film Festival, wo wir by the way auch waren mit unserem Film, was nice war. Aber Festivals sind halt nochmal eine ganz eigene Welt für sich und das ist schon auch wichtig für.
Aber es sind wahrscheinlich mehr so Marketing, Zelebrieren.
Unter anderem, aber es kann auch so der Start sein für eine Filmverwertung, weil das ist wie so ein Qualitätsstempel. Wenn du jetzt sagst, mein Film lief auf der Berlinale, dann ist das wie so, wie so ein TÜV drauf oder wie so ein Qualitätsstempel. Ah, okay, das ist gut. Und dann hat er mehr Chance, dass auch ein Filmverleih den dann nimmt. Und ja, das ist wie so ein, ich habe da ein Video drüber gemacht auf meinem YouTube-Channel, falls es jemand noch mehr interessiert, wo ich das alles erkläre. Aber es ist schon so, so eher kommerzielle Filme, also wenn Christopher Nolan jetzt einen Kinofilm macht, der läuft dann vielleicht bei Venice oder so, eventuell, also Venedig beim Filmfestival, aber das ist dann eher so promomäßig, mhm. aber für viele Filmemacher ist natürlich schon auch
vielleicht die erste große Bühne.
Genau, die erste große Bühne und wichtig. Ja. Und zum Beispiel in Kanada hat es auch in die Sonnenschauung gewonnen. Also ein Film auch von einer Alumna von der Filmakademie.
Okay, ja, das ist natürlich dann schon sehr, sehr stark. Ja. Ich hatte halt nie so eine richtige Ahnung, was da so gemacht wird. So, weißt du, für mich so als Laie, ich habe so das Gefühl, so die Filmqualität hat entweder abgenommen oder das Angebot ist viel höher. So dass, weil dort ja früher Filme im Kino oder teilweise Filme, die du immer noch anschaust, im Jahr 2025 kamen 2010 raus, 2008 raus, die sind einfach so zeitloser geblieben. Würdest du eher sagen, das liegt einfach an dem hohen Konsum, an dem hohen Angebot, dass du, keine Ahnung, du kannst Netflix täglich aktualisieren, kommen da neue Filme raus. Früher hattest du nur Kino zum Beispiel oder das Fernsehen so als Angebot oder als Spieler sozusagen. Ja, weil wenn ich jetzt überlege, was so meine Lieblingsfilme sind oder die letzten Filme, die mich so wirklich so gecatcht haben, die sind auf jeden Fall schon länger her.
So. Also ich habe mal sowas darüber gelesen, warum es heutzutage keine so krassen Filme mehr gibt, wie es halt früher gab, so irgendwie die so richtig, richtig gut waren, sagt man ja, weil die Gehirne von den Leuten nicht mehr so gut funktionieren wie früher, weil man nicht mehr diese Ruhe hat, die man früher hatte. Du hast immer Ablenkung die ganze Zeit. Und deshalb können die Leute nicht mehr so gut nachdenken und kommen nicht mehr auf so gute Ideen. Mhm. So irgendwie so eine Theorie habe ich mal gelesen.
Und halt die Aufmerksamkeitsspanne vom Konsumenten ist halt auch.
Ergibt für mich völlig Sinn, so, weil, guck mal, damals hast du dich in den Raum gesetzt, hattest kein Handy, hattest kein Internet, hattest vielleicht ein Telefon so und konntest dich richtig hinsetzen und konzentrieren und denken. Und heutzutage kannst du nicht mehr richtig denken, weil du die ganze Zeit abgelenkt wirst mit allem.
Hat schon mit der Aufmerksamkeitsspanne auch zu tun, also von der Konsumentenseite auf jeden Fall. Aber ich würde auch eher sagen, dass es am hohen Angebot liegt, weil in Deutschland kommen im Schnitt 400 Filme jedes Jahr ins Kino. Das heißt, selbst wenn du müsstest eigentlich fast zwei Filme am Tag gucken, wenn du alle schauen willst. Und dann gibt es noch alles auf den Streaming-Portalen und auf den Fernsehsendern. Also da gibt es einfach so viel, wo dann auch, sag ich mal, ja, so viel kann keiner schauen. Und dann hast du manchmal den Eindruck, da ist auch viel dabei, wo so austauschbar wirkt. Ja. Ich würde jetzt aber trotzdem sagen, dass es auch heutzutage noch sehr gute Filme gibt. Guck dahinter dich, Midsommar von Ari Aster.
Aber wann kam der raus?
Du, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre.
Ich hätte jetzt 17, spontan gesagt, sowas, so 2015, 16.
Ja, aber weißt du, so Ideen, sowas wie so Truman Show oder sowas, weißt du, solche Filme, die halt wirklich seit 30 Jahren
immer noch. Aber das kannst du erst immer in der Rückschau sagen. Also, vielleicht gucke wir in 20 Jahre zurück und sage, ja, aber was ist jetzt zum Beispiel gerade euer Lieblingsfilm?
Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich musste kurz nochmal googeln, wie dieser Film hieß. Also mir fallen jetzt zwei spontane Filme ein, die ich so, sage ich mal, in den letzten zwei Jahren gesehen habe, die mich so, wo ich gedacht habe, drei würde ich sagen.
Also Dear Future Children?
Dear Future Children, aber das war 2022, ne? Das weiß ich noch. Das war, glaube ich, mein zweites oder drittes Date mit Chiara damals.
Jetzt gibt es noch eine persönliche Verbindung. Okay.
Genau, das war dann im Kino, Nee, ich musste gerade nochmal nachschauen, weil der eine Film ist mir nicht mehr eingefallen, wie der hieß. Poor Things.
Kennst Poor
den?
Things, ja.
Das war der Hammer, weil das war so eine Art von Film, habe ich noch nie gesehen. Also da hast du so wirklich gemerkt, okay, das ist was anderes. Das war der Hammer. Und ich glaube, der Regisseur ist sogar Grieche, ich bin mir nicht sicher. Oder der Director.
Yorgos Lanthimos, glaube ich.
Genau. Deswegen, das hat mir meine Mutter damals gesagt. Und dann meinte sie auch so, der ist total verstörend. Dachte ich so, okay, habe ich den angeschaut und dachte mir so, nach zwei Stunden, was habe ich hier angeschaut? So, und das war der Hammer.
Ja. Es gibt auch einen guten Film von einem serbischen Regisseur. Ich weiß, ihr kennt den Film?
Serbian-Film? Ich wollte sagen, Serbian-Movie. Ey, ich habe da erst gestern oder vorgestern Werbung gesehen, dass du den auf YouTube oder so schauen kannst.
A Serbian-Film?
Ja, ich auf YouTube wurde mir vorgeschlagen. Gibt es ja manchmal so von YouTube Premium, das heißt so 7,99 hier. Die sind so.
Also,
und da kam Serbian-Movie, ich so, Was ist denn das?
Es gibt Dinge, die muss ich in meinem Leben nicht sehen. Hast du ihn gesehen? Ich meine gerade.
Zu meiner Schande, nein.
Besser so. Also ja, ich habe also, den auch noch nie gesehen, aber ich habe schon so viel gelesen und gesehen darüber.
Ich habe mir Reactions angeschaut, wie Leute den Film schauen. Das habe ich schon gesehen, aber den Film selber habe ich nicht gesehen.
Wie du sagst, ich glaube, es gibt schon noch diese Juwele, diese Filme, die rausstechen, wo du vielleicht auch in 10 Jahren noch sagst, geiler Film. Aber dadurch, dass es halt so viel mehr Filme gibt und so viel mehr, also was ich mittlerweile auch schade finde, und das mache auch durchaus einige Leute aus der Filmbranche, dass sie halt Filme mit Content betiteln. Also dass halt wir brauchen Content für YouTube, für Netflix, ja, Netflix-Content. Ja. Und dieses Content ist halt manchmal für mich so ein bisschen so eine Abwertung von einem Film, weil Film und Content sind für mich halt unterschiedliche Sachen. Das
siehst du auch in der Musikszene, ne?
Es kommt auch ein bisschen aus Amerika so, Content und so, aber Content heißt ja nur Inhalt im Prinzip.
So, Musik wird auch eigentlich nur noch produziert, um irgendwie auf TikTok viral zu gehen. Und bei Filmen ist ja nicht anders, ne, dass die irgendwie viral gehen durch Clips.
Mittlerweile produzierst du die Musik nicht mal mehr, sondern lässt sie einfach von der KI erstellen. Ja, so funktioniert das. Ja. Und dann extra so für TikTok, da hast du gar keine Arbeit mehr.
Muss gerade nochmal schauen.
Aber was war der letzte Film, wo ihr so aktiv jetzt gesagt habt, ich gehe ins Kino und gucke ihn mir an? Bei dir Poor Things?
Nee, Poor Things habe ich zu Hause angeschaut.
Conjuring.
Conjuring haben wir in Amerika geschaut, stimmt, das war nochmal so ein Ding. Dann davor, ich glaube davor, also klar, so mit meiner Freundin ab und zu so datemäßig ins Kino gehen, aber nicht, weil ich jetzt unbedingt den Film schauen will, sondern so, lass ins Kino gehen.
Als erlebt oder als,
das letzte Mal ins Kino gegangen, bewusst wegen einem Film, war bei Oppenheimer, 2023. Jetzt habe ich hier nochmal geschaut, welchen Film ich auch noch richtig geil fand, den ich so in den letzten 2 Jahren gesehen habe, war The Substance. Kennst du den?
Substance habe ich nicht gesehen, aber kenne ich.
Genau, weil das war auch wieder eine andere Art von Film, die ich geistkrank fand von der Umsetzung.
Und du bist eher so ein bisschen horrormäßig, ne? So Horror-Thriller.
Sowas catcht mich auf jeden Fall. Mich catchen eher so. Also meine Lieblingsfilme, sage ich mal so, auf All Time sind eigentlich fast alle von Christopher Nolan, weil das sind so Filme, du guckst sie so an nach 2,5 Stunden, denkst dir so, erstmal, was habe ich angeschaut? Was denke ich jetzt über diesen Film? Stimmt meine Interpretation? Also allein so Inception oder Inception ist eigentlich ein gutes Beispiel.
Ich habe alle nie gesehen.
Du kannst da mit 10 Leuten diskutieren und alle haben ein anderes Ende im Kopf oder Interstellar oder so. Sowas catcht mich brutal. Ja. Und hier, wie hieß denn dieser? Das werde ich jetzt nicht vergessen. Ich habe den nur angeschaut, weil der hat bei den Oscars abgeräumt vor 2-3 Jahren. Das war so ein asiatischer Film, Everything, Everywhere.
All at Once, geiler Film, Und geiler Film, Parasite, auch ein geiler koreanischer Film.
Parasite habe ich auch 5-6 Mal angeschaut.
Also es gibt diese Filme schon, wo du sagst, die sind geil. Und Christopher Nolan ist halt noch so die alte Schule, der dreht auch noch auf Film, der jagt ein Flugzeug in die Luft, wo alle sagen, kann man doch.
Ach, der dreht nicht digital, sondern analog, wenn du sagst, krass.
Und der sagt, da gibt es eine Szene, glaube ich, in Tenet, wo ein Flugzeug in die Luft geht. Und die konnte das halt zweimal theoretisch machen, weil sie 2 so alte Flugzeuge halt hatte. Und alle andere würden sagen, ja, wir machen das halt mit Visual Effects im Computer. Ja. Nö, ich will, dass das Flugzeug in echt explodiert.
Weil du dir halt auch viel mehr Mühe geben musst. Dann einfach und dadurch wird das Ergebnis.
Ja, und
bei Tenet weiß ich auch, die haben irgendwie in der Slowakei oder in Slowenien irgendwie eine Autobahn abgesperrt für 2-3 Wochen oder gemietet, um da die Autoszenen zu drehen, wie die auch rückwärts fahren. Also es war alles in CGI, das hat er wirklich vor Ort gemacht. Und das ist natürlich auch eine Filmkunst, ne? weil du kannst es sozusagen den einfachen, sicheren Weg über CGI holen oder sowas. Oder so
meistens Cruise, ist er gar nicht so. Stunts selber Tom Cruise macht. Auch, also Respekt genau mit all seinen Stunts. Und das sind dann halt wirklich Filme. Und ich finde das Herzblut, das merkt man schon auch. Ich meine, kennt ihr die Herr der Ringe, die Originaltrilogie?
Ich kenne nicht mal, wenn du sagst Original.
Ich habe in meinem Leben gefühlt 4 Filme angeschaut. Okay, insgesamt.
Okay. Also, Josh ist gar kein Filmtyp.
Ich bin da raus.
Also er hat vielleicht 4 Filme angeschaut. Und
nein, er hat schon mehr angeschaut.
Oh yes. Adam Sandler und Leslie Nielsen, da brauche ich nicht, um glücklich zu sein.
Also was ich sagen wollte noch, die 3 Originaltrilogie, da hat man das ganze Herzblut und alles, was die da reingesteckt haben, finde ich voll gemerkt. Im Vergleich zum Hobbit jetzt und so, obwohl es auch Peter Jackson war.
Okay, wenn du das so sagst. Okay,
dann du merkst es, da hat sich jeder reingehangen. Ich meine, der Viggo Mortensen hat sich einen Zeh gebrochen, wo er so einen Helm weggekickt hat. Der Andy Serkis, der Gollum gespielt hat, ist da in Neuseeland bei Wasser bei 0 Grad, ist der da im Wasser rumgesprungen und so. Und die haben alle halt ihr Herz und ihre Seele da reingegeben. Und ich finde, das merkst du dann halt auch. Und so ist ja auch oft bei Indie-Filmen oder ich sag's jetzt zumindest bei unserer Dokus, wo alle Herzblut reinstecke. Na, ich finde, das kommt dann manchmal schon rüber.
Ja.
Und
ich will noch mal kurz zu meinen Filmen sprechen, die ich vorhin gesagt habe. So, boah, wie hieß, ich habe es auch jetzt schon wieder vergessen, wie der hieß. Everything.
Everywhere, All at Once.
All at Once. Ich glaube, dieser Film geht auch 2,5 oder 3 Stunden. Ne? Und so nach eineinhalb Stunden.
Ich glaube nicht ganz so lange, aber ja, so
zwei. Aber sowas, nach eineinhalb Stunden dachte ich mir, was schaue ich mir hier eigentlich an? Ne? Ich habe nichts verstanden und es hat auch gar keinen Sinn ergeben. Und irgendwann mal, und das finde ich bei solchen Filmen sogar, irgendwann macht so Klick. Und dann ergibt auf einmal dieser ganze Film Sinn. Und dann, also gerade bei den habe ich noch so im Kopf, ne? Ich könnte, frag mich, um was da geht, ich habe keine Ahnung. Hab schon wieder, war komplett überfordert nach diesem Film, ne?
Das ist auch ein sehr, sehr Meta-Film, sag ich mal. Das spielt der auf ganz Hammer. Viele Ebenen.
Ja, ja, ja. Das war der Hammer. Also so Parasite oder so, ne? Also den habe ich bestimmt 5, 6 Mal
schon gesehen. Parasite ist so cool, weil der halt
so ein geiler Film.
Ungefähr, also wirklich ungefähr genau in der Mitte verändert er sein Genre praktisch. Eigentlich ist erst so ein dark-humorige Satire so. Mhm. Und dann wird es auf einmal zum Thriller. Und zum
kommt.
Genau.
Ja, ja.
Das ist wirklich fast genau in der Mitte und das ist ein richtig guter Film.
Den muss ich mir unbedingt
Den musst du dir unbedingt an. Also ich, wie gesagt, ich habe den schon dreimal geliehen auf Prime. Ich glaube, das letzte Mal habe ich ihn dann sogar gekauft, weil ich mir dachte, ey, ich kann ihn jetzt nicht das vierte Mal leihen. Wahnsinnsfilm. Ich glaube, Parasite habe ich mir sogar zweimal aus Versehen in der falschen Sprache geliehen. Ich glaube, das erste Mal auf, was ist Koreanisch, ne?
Oder Japanisch. Koreanisch,
ja. Genau, Koreanisch. Ich so, ach, scheiße, 5 Euro ausgegeben für Koreanisch. Und dann habe ich ihn mir nochmal auf Deutsch und Englisch geholt. Ah, das ist da. Nee, ich glaube sogar, ja, doch sogar auf Deutsch, weil ich schaue gerne alle Filme immer in O-Ton.
Guck dir auch Snowpiercer an. Das ist der Film von dem Regisseur, ich glaube, den er davor gemacht hat. Der spielt alles in einem Zug aus, also Science Fiction, richtig geil. Mit Chris Evans.
Doch, muss ich machen. Also ich gerade jetzt im Winter, ist so Filme schauen immer ein bisschen nicer. Ich muss jetzt Stranger Things auf jeden Fall noch schauen. Kam ja jetzt raus. Aber das mache ich so ein bisschen aus Unterhaltung, aber nicht, weil ich so unbedingt geil bin darauf. Und ich glaube, den letzten Film, den ich angeschaut habe, war im Flugzeug. Das war Snowden.
Die Doku, richtig gut.
Das war auch der Wahnsinn. Ne? Ich habe es auch ohne Erwartungen angeschaut, weil ich kannte so ein bisschen die Story von dem. Aber dieser Film und dann das Ende, wo dann Originalaufnahmen von diesem Typen kommen. Alter, Und dann, also ich kann es ja spoilern. Ich meine, die Story ist ja fast schon 10 Jahre her. Ne? Und dann, dass er immer noch mit seiner Frau zusammen ist. Ich hätte fast im Flugzeug geheult. Ne? Ja. Das war da, wo wir aus Griechenland heimgeflogen sind. Da saßen wir nicht mal nebeneinander. Ne?
Es freut mich jetzt wirklich, dass du noch einen Dokumentarfilm auch erwähnst, wo du sagst, okay, hast du gesehen, hat dich berührt. Es gibt auch echt super Wahnsinn. Dokumentarfilme.
Ja, also die Story über den, das war der, also auch wie der Film halt gemacht ist, weil du kannst ja Doku-Filme so und so machen, das war nicht der Wahnsinn. Oder auch, ich weiß nicht, ob das Doku-Filme sind, diese ganzen Netflix-Filme, The Monster, wo jetzt mit Ed Gein rauskam.
So, das ist True Crime, so True Crime-Dokus, die sind gerade sehr, sehr in, ja.
Ja, die sind sehr, sehr in. Die fand ich jetzt auch, da habe ich, glaube ich, auch jetzt alle angeschaut.
Guck dir German Cocaine Cowboy an.
Boah, warte mal, das sagt mir sogar was.
Für ein Name,
warte mal.
Die Story ist so crazy, das ist von Beetz Brothers aus Berlin, eine deutsche Dokumentarfilm-Firma. Richtig gut.
Kannst du so ein bisschen spoilern, weil ich glaube, ich habe die Story ein bisschen...
Also, ja, und dann müssen wir auch wirklich, Leute.
Ja, ja.
Und dann müssen wir auf dem Weihnachtsmarkt, ja. da geht es um einen Mann, der kommt aus dem Schwabenland ursprünglich. Und dann, da war er immer Schläger in der Disco, der hat sich immer geprügelt. Ja. Dann ist er nach Hamburg gezogen, auf die Reeperbahn, ist da...
Da gibt es doch diese Bar, ne?
Genau.
Wo
da ist er Zuhälter geworden und auch Schläger oder so. Also, ja. Und dann, und auf irgendwie, auf also... Ich will nicht alles spoilern, aber auf krasse Umwege kommt er dann nach Kolumbien und wird irgendwie.
Ach so, nee, dann habe ich einen
anderen. Wird Film. Die rechte Hand von einem der größten Drogebosse aller Zeiten.
Warte, welcher Film? Den hast du mir noch gesagt. Nee, das war einer, der dann Leute entführt hat. Wie hieß denn der? Wo es in Hamburg eine Bar gibt, wo der immer war. Ich sag, Goldene Handschuhe.
Ah, Goldene Handschuhe. Goldene Handschuhe. Ah,
Film, das habe ich gerade verwechselt.
Ey, du kennst doch ein paar Filme.
Ja, ich kenne nicht nur vier also Filme, alles gut. Aber ich habe jetzt nicht so diesen, ich habe mich noch nie so krass für solche arg langen Filme, komplexe Filme interessiert. Ich mag Filme gerne eher so als leichte Unterhaltung. Mhm. Weißt du, so vor allem Comedian oder so oder irgendwelche trashigen Horrorfilme, wo einfach nur rumgemetzelt wird oder so. Leichte Unterhaltung.
Schon,
genau. Aber halt ich mag nicht so viel dabei nachzudenken.
Ja, ich will, wenn ich einen Film anschaue, ich will 2 Stunden komplett woanders sein. Danach eine halbe Stunde auf Wikipedia sein, auf ganz komischen Seiten, nur um zu verstehen, was so die Leute dazu sagen. So, also wenn ich danach auf Wikipedia bin, weiß, hat mich der Film gecatcht. Nice. Wenn ich danach noch die Lore verstehen musstest. Mhm. Deswegen freue ich mich auf den neuen Christopher Nolan Film. Ich habe mir noch gar nichts dazu angeschaut. Der jetzt 26,
ja, Odyssey, glaub
ich, genau, Odyssey rauskommt. Ja. Da freue ich mich drauf. Und ja, ansonsten, Nico, vielen, vielen Dank.
Ja, für gern, den gern. Danke, dass, ja, dass ihr mich hier
gerne.
Also aufgenommen habt.
Nochmal Donnerstag. Wer noch mehr Fragen hat, kann sie auch dann direkt an dich stellen. Wir haben noch unsere Rubrik. Sollen wir einfach Lieblingsfilm anstatt Lieblingssong heute nehmen?
Weil's ja, passt. Können wir gerne machen. Lieblingsfilm, ja. Ich glaube, da ist richtig schwer zu wünschen. Also, wenn ich jetzt über nachdenke.
Richtig, ne? Schwer, ne?
Richtig schwer. Also, allein die, wo ich aufgezählt habe, finde ich alle geil.
Dann den Film, den ihr am öftesten gesehen
habt. Muss das ein Film sein?
Den Film, in deinem Leben am öftesten. Der nicht von dir ist.
Halt so mäßig, weißt du? Okay, ja. Fangt ihr mal an. Den man am öftesten gesehen hat. Okay.
Mhm. Boah, ich glaube, bei mir wäre es wahrscheinlich, also Inception habe ich sehr oft angeschaut, Parasite habe ich sehr oft angeschaut, tatsächlich Midsommar habe ich sehr oft angeschaut.
Bei mir ist Nackte Kanone, glaube ich.
Ja, guck mal, sowas.
Digga, so ein geiler Film.
Ghostland, oder wie hieß der? Incident in der Ghostland,
ja, den ich das erste Mal im Kapitol
angeschaut habe.
Der ist ja geistesgestört.
Den habe ich auch bestimmt schon fünfmal angeschaut.
Also wirklich, ich habe den einmal gesehen und wollte ihn danach einfach nicht mehr sehen. Weil
ich glaube, das ist mein Lieblingshorrorfilm auf jeden Fall.
Okay. Weil wir haben den also angeschaut und wussten nicht, was uns erwartet.
Ja, ja. Mit Unerwartungen.
Der liegt bei euch hier?
Ja, also wir haben da halt gechillt und haben irgendwie gesagt, du darfst einen Film gucken, so, weißt du. So irgendwie ganz alleine im Gebäude.
Das ist der Vorteil, wenn man einfach ein Kino hat.
Ja, ja, also man denkt, voll geil, so, aber im Endeffekt nutzt man es nie. Aber also so für private Zwecke, aber wir waren da irgendwie zu fünft und haben gechillt während Corona. Okay. Aber da war jetzt nicht Kontaktsperre oder so. Das war einfach, du konntest aber.
Und was wenn?
Ja, okay. Aber es war nicht so, weißt du, es war nicht während Corona, wir haben da gechillt. Und dann bist du allein in diesem Gebäude und dann guckst du den Film an, wo du dich einfach nur einscheißt die ganze Zeit und dann fängst du an, Geräusche zu hören in dem Gebäude. So.
Also der ist der Hammer, der Film. Ghostland. Ich glaube, der Film ist Ghostland und das Buch, wo die einen im Film schreiben, heißt Incident an Ghostland. Deswegen verwechsel ich das immer. Aber das ist ein nicer Film, ja.
Ja, man denkt, der Film ist vorbei und dann fängt er erst richtig an.
Mhm. Ja.
Und dann fängt es halt richtig an.
Ja, genau. Ja, und dann ist dunkel, dann ist nachts. Ja.
Dann musst du noch heimlaufen.
Und bei dir?
Stimmt, bei mir, ich muss schon sagen, eigentlich so Herr der Ringe, die erste Trilogie, also die kann ich mir jetzt heute noch angucken und es ist einfach ein Meisterwerk so. Also es gibt viele Filme natürlich, die ich angucke, aber das sind, glaube ich, so, wo ich sage, die habe ich wahrscheinlich am öftesten gesehen. Kino war ich damals noch zu jung, aber ich glaube, es gab mal noch so eine Vorstellung, ne, so. Wie nennt's, also ja, halt, wenn der Film nochmal kommt, ja, einfach
ich kann es dir auf jeden Fall sagen, ich habe nämlich lange im Cinestime gearbeitet, gerade so, als ich 18, 19, 20 war. Und irgendwann mal da kam auch ein neuer Hobbit-Film raus und dann haben die nochmal so einen Marathon von allem gemacht. Ja. Genau.
Es gibt so mit Star Wars und solchen Sachen.
Ja, ja.
Das ist dann auch immer richtig gut besucht.
Ne? Ja, Alter, dieser Fans. Marathon hat irgendwann mal so um 10 Uhr morgens angefangen, ne? Und ich hatte dann auch so eine Schicht und dann war halt von 10 Uhr morgens und dann war dann der neueste Film, war dann um 9 Uhr abends oder so. Ne? Die Leute waren die ganze Zeit im Kino. Ne? Da waren wirklich so. Die
schauen sich einen Film nach dem anderen, das ist crazy. Und kennen die wahrscheinlich eh auswendig.
Ja, und nur Männer. Ne? Bei Hobbit nur Männer.
Okay. Aber die Filme, die drei Original, also die drei Herr der Ringe Trilogie, mega. Und sonst kann ich jetzt noch ganz viele aufzählen, ja, aber ich glaube, das sind die, wo ich so am meisten.
Was ist dein Lieblings-Adam Sandler-Film?
Mein Lieblings-Adam Sandler-Film, Alter. Ich glaube, 50 erste Dates. Das ist ganz schön, das ist schön schnulzig, so.
Kennst du den, ich glaube, der heißt Uncut Gems von Adam Sandler, wo er einen Diamantehändler spielt?
Ja. Das ist gesehen. Auf Netflix.
Der ist richtig gut, aber der ist auch richtig gut, der Film. Der ist so gut und Adam Sandler mal in eine andere Rolle.
Ja, ja, das ist halt das Überragende bei dem, ne? Weil der halt eine ganz andere Rolle spielt in diesem Film.
Und er kann es auch. Also
DiCaprio, glaube ich, auch, oder? Ist nicht
DiCaprio auch? Nee, ich glaube nicht.
Oder welche andere, keine Ahnung, oder Morgan Freeman, ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie.
Ja, nice. Aber vielleicht wird ja euer neuer Lieblingsfilm Blackwater Green Goat, wenn er am Donnerstag ins Kino kommt.
Ja, gib mir noch ein paar Facts, Joshi. Wann fängt er an?
19:30 ist Beginn.
Und 19 Uhr Einlass.
Genau, irgendwie so. Eintritt 8 Euro. Dann, Film läuft, Gespräch. Danach ist so ein bisschen After-Film-Party.
mit Nico.
Oh, das hätte ich jetzt noch super gepasst, dass ich meine ganzen Lieblingsstories aus dem Sinister damals erzählt hätte. Was so Leute.
Ja, haben wir nicht in der ersten Folge drüber geredet, wie du dort, da haben wir über Stories geredet, wie du dort Kotze aufwischen musst.
Ja, solche Sachen, ey, total, okay. Oder?
Ja, ja, es ist schon, also im Kino erlebt man schon Sachen. Wir hatten hier am Donnerstag.
Schlägereien.
Auch, ey, wir hatten hier am Donnerstag ohne Vorstellung und da kam einer, Alter, der hat sich einfach eine riesige Tupperbox Obstsalat mitgebracht. Und dann noch eine riesige Thermoskanne mit Tee. Und ich denke mir, Alter, Leute, denkt doch mal nach, so verlassen. Das macht man einfach nicht so. Klar, wir haben es jetzt nirgends stehen, aber es ist doch ein ungeschriebenes. Also es ist doch eigentlich logisch, dass du nicht, wenn du in ein Kino gehst, einen fucking Obstsalat mitnimmst und so.
Ich Sachen, musste mal du? Drei Leute rauswerfen oder beziehungsweise mit denen lautstark im Diskutieren, weil es waren so drei Jugendliche, ne? Mhm. Die hatten alle drei einen Döner dabei.
Ja.
Und das ganze Kino.
Ja, oder Meckes. Wir hatten auch schon mal, welche da, wir hatten irgendeine Vorstellung, da kamen Leute mit Meckes-Tüten. Krass. So, Alter. So.
Ja. Also kommt bitte nicht mit Avocados, mit Avocados-Salat.
Die gibt's dann umsonst so. Nämlich schon. Die gibt's schon.
Naja, also ich meine, weiß ich jetzt nicht, ob man das hier im Podcast sagen darf. Kannst ja rausschneiden, Josh, aber ja. Es gab ja mal die Idee, dass wir so Nachos mit Guacamole-Alternative anbieten, ja. So als kleine Häppchen, so als weil das mal zeigen kann, man kann auch durchaus und dein Bruder, der macht das ja ganz gut, ne?
Ja, müssen wir mal gucken. Schauen wir dann spontan, ob es sowas geben wird. Ansonsten, früher hat man ja mit Tomaten quasi den Film geschmissen, wenn das schlecht wäre. Ja, dann.
Ja, gut, aber the joke is on you. Wer muss das
aber
nachher
aufpusten? Du! Ich habe halt harte Kerne.
Ja, Leute, hat echt Spaß gemacht. Wir versuchen jetzt wieder, Alter und ich, auf jeden Fall öfter eine Folge zu machen. Mhm. Und ja, dann würde ich einfach sagen, wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt.
Chill, macht euch was her!